Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lütje Lage. Hier sind wie gewohnt Olaf und Dennis, eure zwei Nerds von der Leine. Und in unserer heutigen Folge geht es mal wieder um ein ganz besonderes Jubiläum. Denn vor 70 Jahren, am 26. August 1956, erschien die erste Ausgabe der Bravo. Jaha. Die Bravo war lange Zeit wohl die einflussreichste Jugendzeitschrift Europas, hat Generationen von Jugendlichen begleitet, geprägt und war sicherlich auch auf dem ein oder anderen Elternabend Gesprächsstoff. Grund genug für uns, heute einmal zurückzublicken auf Starschnitte, Foto-Love-Stories, Dr. Sommer, Bravo-Hits und vieles, vieles mehr. Für so eine Zeitreise braucht man aber natürlich kompetente Begleitung. Daher haben wir uns heute zwei Podcast-KollegInnen und ausgewiesene Bravo-ExpertInnen eingeladen. Die beiden haben sich von 2021 bis 2023 in ihrem Podcast Die Bravourösen 90er in 50 großartigen Episoden durch die Mutter aller Musiksampler, die Bravo-Hits, gefräst. Und damit herzlich willkommen beim Lütje Lage Podcast, liebe Jenny und lieber Andreas.
Hallo, herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Olaf ist auch da. Hallo Olaf.
Ja, achso, ja, natürlich. Ich bin auch da. Hallo, grüßt euch. Ja, schön, dass ihr da seid, Jenny und Andreas. Jetzt müssen wir, bevor wir loslegen, vielleicht euch nochmal ganz kurz vorstellen, falls es HörerInnen da draußen gibt, die euch nicht kennen. Wie Dennis eben schon sagte, habt ihr euch von 2021 bis 2023 in eurem Podcast Die Bravourösen 90er, am Anfang hieß ja, glaube ich, noch Na Bravo, ist das richtig? Genau, da haben wir also den Bezug tatsächlich ausgiebig mit den Bravo-Hits mit der berühmten deutschen Musik-Sampler-Reihe beschäftigt. Beruflich seid ihr allerdings musikalisch weniger unterwegs, sondern mehr so sportlich, wenn man das so sagen kann, ne? Jenny, ja. Du bist Spielerberaterin im Profifußball und Andreas ist ja Sportjournalist und Kommentator für Tennis und Baseball hauptsächlich. Das ist erstmal so richtig. Habt ihr da noch was hinzuzufügen? Wollt ihr vielleicht noch so ein bisschen mehr dazu sagen oder was ihr so macht? Oder ist das schon gut so gewesen?
Das ist, im Groben ist es das, was wir machen. Ja. Und wir haben uns eigentlich damals auch über den Sport kennengelernt. Auch erst nur digital, weil wir in verschiedenen Städten wohnen. Andreas in München, ich in Berlin, ihr zwei seid in Hannover. Und dann haben wir irgendwann gedacht, wir müssen einen Musikpodcast machen. Das ist immer ein guter gemeinsamer Nenner und das hat sehr gut geklappt. Wir haben uns gut verstanden und die 10 Jahre Altersunterschied, das darf ich ja wohl schon am Anfang verraten, haben es dann auch durchaus interessant für uns gemacht.
Mhm. Ja, über das Thema Bravo-Hits werden wir ja später nochmal sprechen. Vielleicht wollt ihr uns schon mal so verraten, wie ihr überhaupt damals auf die Idee gekommen seid, diesen Podcast zu machen. Das würde uns ja doch schon mal interessieren.
Also der Podcast ist im Januar 2021 hat er angefangen und im Herbst 2020, das war eine relativ dunkle Zeit insgesamt mit der Pandemie. Und ich habe damals angefangen, meine 10.000 Schritte jeden Tag zu machen, um einfach nicht verrückt zu werden. Und vor allem dieser Spaziergänge habe ich tatsächlich dann die Idee gehabt, vielleicht über Bravo-Hits oder über Kuschelrock-Sampler einen Podcast zu machen. Und ich habe dann gedacht, wen fragst du denn mal, wer da mit dir darüber das machen könnte oder diesen Podcast machen könnte. Und tatsächlich ist Jenny eine der witzigsten Personen, die ich in diesem Internet und über dieses Internet kennengelernt habe und eine der fantasievollsten. Und da habe ich dann tatsächlich ein paar Tage gebraucht, um sie anzusprechen. Habe sie per DM auf Twitter damals noch, habe ich sie angeschrieben, ob sie sich sowas vorstellen könnte. Und Gott sei Dank war sie damals schon sofort Feuer und Flamme.
Das ist eine Twitter, schöne Kennenlerngeschichte.
Das war ein Twitter, das waren noch Zeiten. Ja, ist ja schon fast, das ist ja auch fast schon wieder Retro hier. Also,
ja.
muss man ja leider sagen. Ja, und dann hat's, also du, Jenny, du warst gleich Feuer und Flamme für die Idee, oder?
Absolut, ja. Mhm. Sofort. Und Andreas führt einen da ja auch sehr ruhig und sehr gelassen durch und ran. Das hat großen Spaß gemacht, ja. Und wir haben es nie bereut, aber es ist dann auch irgendwann der wenigen Zeit geschuldet, dass wir das Projekt dann aufgeben mussten. Es war ja auch eher nur ein Spaß und Nebenprojekt für uns, aber irgendwie dann doch schön. Das ist ja auch für uns heute hier ein kleines Revival.
Ja, also ich habe es auch gern gehört, Dennis auch, wie ich das richtig in Erinnerung habe. Und es ist ja auch ein bisschen zeitlos. Also wir können das ja immer noch empfehlen. Wir können den natürlich auch immer noch verlinken. Gibt's ja immer noch im Podcatcher eurer Wahl. Könnt ihr euch das immer noch mal reinholen und hören. Also das kann man ja jederzeit noch mal nachhören. Wenn man so Fan ist von eurem Podcast, da stellt sich jetzt für uns natürlich, wenn wir die Frage stellen würden, stellt sich eben diese Frage, wird es da vielleicht noch mal was geben, eine Fortsetzung oder vielleicht ein anderes Format? Ich habe schon Kuschelrock gehört, da wäre ich natürlich auch besonders dran interessiert. Ich möchte jetzt aber keinen Druck aufbauen, um Gottes Willen. Aber
eine Folge haben wir zur Kuschelrock gemacht.
Habe ich die...
Wir sind auch mal aus der Reihe getanzt.
Oh ja, okay, dann muss ich da noch mal gucken. Vielleicht wisst ihr noch, welche das war?
Ich muss gleich noch mal reingucken. Aber um die Frage zu beantworten,
gerne.
Wir beide würden total gerne. Also es liegt nicht daran, dass wir uns in irgendeiner Weise zerstritten haben oder dass wir gesagt haben, da gibt's nichts mehr. Aber Jenny ist dann hardest working woman in Business und dann wirklich auch ich bin relativ viel beschäftigt, gerade auch im Sommer jetzt mit dem Tennis und so, und dann da Termine zu finden und dass wir hier jetzt innerhalb von einer Woche oder anderthalb Wochen einen Termin hier gefunden haben, ist schon tatsächlich eine Überraschung. Es hakt einfach an der Zeit. Es ist ja nicht nur der Podcast, diese 2 Stunden, sondern es ist dann auch diese Vorbereitung. Und wir haben es beide genossen, glaube ich, diese Musik dann auch dann immer noch zu hören und uns darauf vorbereiten, die lustigen Geschichten dazu dann rauszusuchen. Und das nimmt halt extrem viel Zeit weg. Und da ist dann, die ist dann leider nicht da. Und deswegen kann ich, glaube ich, momentan nicht viel Hoffnung auf eine Fortsetzung machen.
Ihr kennt das sicherlich auch, dass man vielleicht mal als Hobby mit einem Podcast beginnt und denkt, man quatscht einfach fröhlich drauf los und dann wird es aber immer akribischer und man recherchiert ein bisschen mehr, beliest sich mehr und dann geht also sehr viel Zeit verloren oder für die Vorbereitung. Das ist natürlich auch schön, es macht auch immer Spaß, aber dann ist man manchmal 4-5 Stunden beschäftigt mit so einer Vorbereitung, weil ja auch die Hörerschaft wächst und die dann auch gewisse Ansprüche hat oder dann auch mal klarstellt, Moment, das war aber nicht so und dann hat man da wohl Quatsch erzählt und beim nächsten Mal möchte man es besser machen. Also es wird dann ja immer in unserem Bereich ein kleines bisschen professioneller, wobei der ja nie professionell war, aber man möchte dem Anspruch ja doch gerecht werden.
Ja, das können wir sehr gut nachvollziehen. Und aber auch das, was Andreas eben sagte, dass man, wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann auch so den Spaß wieder daran hat, zu gucken, oh Mensch, wie war das da? Und dann habe ich das noch gelesen. Oder wenn es um eine Serie geht, wir haben ja auch Serien besprochen. Ich hatte neulich mal Akte X in einer Folge mal vorgestellt. Und das, da habe ich dann wieder angefangen, einen Rewatch von Akte X zu machen. Und das da ist man dann plötzlich wieder drin in dem Thema.
Und plötzlich sind 20 Jahre vergangen.
Ja. Das ist ja das Schöne. Deswegen, aber das ist auch der Grund, warum wir das hier machen. Und ich höre raus, dass auch dass das für euch auch so ein bisschen so der Grund war, einfach mal zu gucken, Mensch, wie war das denn damals? Und wenn man sich dann so einen Sampler vornimmt, dann einfach mal wieder einzutauchen.
Die ersten 26 Thema. Bis 28 Sampler haben unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, das hat man auch wirklich rausgehört. Also das, auch diese Freude daran, das zu machen, das fand ich auch toll, ja. Ja, Dennis, kommen wir zurück zur Barbe. Du bist du als Geschichtsstudent bist für Geschichte zuständig hier.
Ich bin für Geschichte zuständig. Ach, verrückt, ja. Okay. Erst nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute tatsächlich die Zeit nehmt, weil das wissen wir wirklich zu schätzen. Und dass wir jetzt rund um dieses Datum hier auch einen Termin gefunden haben, mega. Musikgeschichte habt ihr schon ganz viel gemacht. Wir tauchen jetzt mal ein bisschen ein in die Bravo-Geschichte. Olaf hat's angeteasert. Vor 70 Jahren im August ging das Ding an den Start. Wisst ihr noch, wie damals der eigentliche Untertitel war für die Bravo? Jenny, Andreas?
Untertitel? Nein, Magazin für Popkultur? Oder
nee, war es damals noch nicht tatsächlich.
Das war hier Film und Fernsehen oder so, ne?
Ja, genau. Also es war eigentlich, ganz doch anders angefangen, als es heute dann ist. Vielleicht eher so eine Cinema oder sowas in der Richtung. Und das waren damals die Journalisten Peter Böhnisch und Alexander Rentsch, die dann mit dem Verleger Helmut Kindler dann diese Zeitschrift rausgebracht haben. Und wie gesagt, erst gar nicht so als großes Jugendmagazin angedacht. Und das erste Titelblatt, Olaf, Ja. Das weißt du sicherlich auch. Das war damals dein großer Schwarm, der da drauf war.
Ja gut, damals 1956, ich weiß nicht, ob das schon mal ein Schwarm war. Ich glaube nicht, weil da war ich tatsächlich auch noch nicht vor Welt. Aber es war tatsächlich Marilyn Monroe natürlich.
Ja.
Das habe ich tatsächlich bei der Recherche herausgefunden. Ja.
Ja, natürlich super, gleich mit sowas, mit so einem Cover zu starten in den 50ern. Es gab damals eine Auflage von 30.000 Exemplaren. Also wirklich, wirklich klein haben die angefangen. Und das ganze Ding hat 50 Pfennig gekostet. Alle da draußen, die nur in Euro-Zeitalter aufgewachsen sind, ihr müsst jetzt selber gucken, was das heute, also naja. Aber Pfennige, genau, 50 Pfennig hat es damals gekostet.
Ich kann sagen, entschuldige, dass ich unterbreche, es ist inflationsbereinigt, wäre das heute etwa 1,52 Euro.
Oh, in der Tat. Ja, vielen Dank. Ist ja auch ein Bildungspodcast. Die Bravo hat aber damals tatsächlich auch so einen Nerv getroffen und war ein Jahr später schon bei 200.000 Exemplaren. Und bis 1959 waren sie dann sogar bei 500.000. Also das ging relativ schnell dann los. Und sie haben dann auch schnell dieses Magazin für Film und Fernsehen, sag ich mal, umgewandelt in eher eine Zeitschrift für junge Menschen. Also es ging dann mehr um Musikstars, Kino, Fernsehen, Mode, Liebe, auch damals schon, und auch Sex. Und 1965 wechselte dann das Ganze zu Springer und wenige Jahre später dann zum Bauer Verlag. Und da ist es ja dann tatsächlich auch für viele Jahrzehnte geblieben. 1966 haben wir dann die Millionengrenze erreicht, plötzlich. Und den Höhepunkt der Bravo, mit was Auflagen betrifft, hatten wir dann 1991 mit 1,58 Millionen verkauften Exemplaren, sicherlich der Tatsache geschuldet, dass da einfach Ost und West Deutschland zusammengewachsen waren und es viel mehr Leserschaft auch gab, oder?
Entschuldige bitte.
Entschuldige, die Bravo war ja zu DDR-Zeiten, ich weiß es von meinen Eltern, ein Sehnsuchtsmagazin, an das es gar nicht so einfach war, ranzukommen. Da wurde auf dem Schulhof gehandelt mit, das war heiße Hehlerware. Okay. Und dann endlich konnte man die frei am Kiosk kaufen. Natürlich war das eine Sensation, ja.
Ja, schon eine bemerkenswerte Auflage. Ich habe auch gelesen, dass jede Bravo so durchschnittlich durch vier Hände ging. Also, dass man im Endeffekt sagen konnte, dass zu der Zeit 6 Millionen eine Bravo gelesen haben. Also das ist schon eine echte Hausnummer.
Das ist ja genau dann auch die Zeit, in der ich mit der Bravo in Connection gekommen bin. Ich bin Jahrgang 76, das war 91, war ich 15. Da war ich dann schon fast wieder in dem Alter, wo ich gedacht habe, es wird vielleicht eher heimlich betrachtet, beziehungsweise ich sollte das nicht zu öffentlich sagen, dass ich die Bravo lese. Aber das war damals tatsächlich Ende der 80er, Anfang der 90er, war es das Magazin für Jugendliche dann auch. Ne? Also.
Ja, absolut. Jenny, und du hast die dann quasi über den Schulhof-Dealer deiner Wahl auch in die Hände bekommen, oder?
Ich nicht. Ich habe sie schon frei kaufen können, als ich sie lesen wollte. Okay. Ja. Ich weiß aber von meiner Mutter zum Beispiel, dass sie also öfter mal auch mit Brieffreundschaften aus dem Westen so Starschnitte oder sowas austauschen wollte. Aber da mein Großvater bei der Polizei war, war das nicht möglich, weil die Post kontrolliert wurde. Ja. Ja. Und ich glaube, die hat genauso drauf gegeifert wie ich, als es dann endlich die Bravo zu kaufen gab. Ich kam dann langsam in ein Alter, in dem ich sie auch lesen durfte. Und meine Mutter war junge Mutter und fand das genauso interessant. Die hat die genauso durchgeblättert. Aber ich weiß, dass es immer den donnerstäglichen Gang zum Kiosk gab. Und da hat man sich richtig drauf gefreut. Und dann wurde das auch auf dem Schulhof besprochen. Alles, was da zu lesen war, ja.
Ja, ich glaube, es wurden auch so Elemente der Bravo. Also nicht das ganze Magazin immer nur, sondern auch Poster. Du hast eben gesagt, Starschnitt, Poster und sowas, Autogrammkarten. Da hat man getauscht, so auch die Teile, die Module, nenne ich es mal, der Bravo. Und ja, schon faszinierend, ja.
Hattet ihr Mädchen, Frauen in der Familie, die sie gelesen haben, oder waren das Freundinnen? Oder wie hat euch das, wie ist euch die Bravo begegnet?
Soll ich?
Ja, mach mal. Bei mir ist das noch länger her. Ich muss kramen in meinem Gedächtnis.
Ja, also ich bin Einzelkind. Das heißt, also da gab es niemanden, der die vor mir hätte lesen können. Bei mir war das wahrscheinlich dann einfach, ich habe es bei Freunden oder irgendwie bei Schulkameraden irgendwie gesehen. Und das hat dann irgendwann einfach die Mickey Maus abgelöst. Das muss ich jetzt mal ganz, ne, also da, ne, man hat, vorher habe ich irgendwie dann am Kiosk die Mickey Maus regelmäßig gekauft und dann später war es dann einfach die Bravo, die und halt eben auch noch wöchentlich dann ganz klar gelesen werden musste, weil da ja alles drin stand, was man wissen musste über Stars und Sternchen. So, ja.
Aber auch die anderen Themen, die besprochen wurden, für mich als Mädchen, jetzt Frau, ist es ja klar, dass man das gelesen hat. Und es war ja auch, wurde ja, wie gesagt, auch groß besprochen im Freundeskreis. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, ich kenne die Perspektive eines Mannes, eines Jungen gar nicht. Darüber haben Andreas und ich auch nie gesprochen, glaube ich.
Ja.
Ob man dann heimlich reingeschaut hat, um zu gucken, hey, wie sieht so ein, also, oder was haben denn Mädchen eigentlich für Fragen an Dr. Sommer? Ist das etwas, was mich auch betreffen könnte? Oder stelle ich mir die Fragen vielleicht auch, aber würde sie ja nie einem Mädchen stellen?
Also ich kann sagen, dass ich, da sprichst du was Gutes an, weil ich war auch tatsächlich interessiert an den Charts, an den Texten. Ich habe damals auch, da gab es das Top-Schlager-Textheft, ich weiß nicht, ob das noch einer kennt. Also das war wirklich so ein kleines Heft, das kostete auch irgendwie nicht besonders viel. Da waren nicht nur, das hieß so, da waren nicht nur Schlagertexte drin, sondern da waren dann halt auch komplette Texte von den ganzen Songs drin, die man ja, ne, in der Prä-Internet-Zeit schwierig bekommen konnte. Plattencover vielleicht oder Platten-Inlays, aber das war schwierig. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie die Bravo auch gekauft und gelesen, aber ich war nie so interessiert an diesen Stories, muss ich ehrlich sagen. Da werden wir vielleicht später auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wie das so inhaltlich war, was da so präsentiert wurde. Ich weiß gar nicht, Poster fand ich interessant, Autogrammkarten, habe hier noch einen Stapel rumliegen. Weiß ich nicht, also, aber ich kann auch gar nicht sagen, wie ich darauf gekommen bin, aber ich in meiner Erinnerung waren das Jungen und Mädchen oder Freunde, Freundinnen und Freunde, die das gelesen haben. Ne?
Also Andreas. Bei mir war es mal mein Bruder, der damals Zeitschriften ausgetragen hat und da war halt auch die Bravo mit dabei, waren viele Zeitschriften aus dem Bauer Verlag dann auch mit dabei und da war immer die Bravo mit dabei und bevor er die verteilt hat, habe ich da noch drin gelesen und ich habe tatsächlich damals alles gelesen und es war ja damals auch die Generation MTV. Wir haben sehr, sehr viel MTV damals geschaut, Ende der 80er, Anfang der 90er und dann kamen dann die Artikel zu dem Teil und ich habe mit Jenny über mein kompliziertes Liebesleben als Teenie schon ausführlich im Podcast.
Das haben wir durchaus, ja.
Bei wem war das nicht kompliziert? Ja.
Große Offenbarungen, ja. Und das war dann so eine Geschichte, dass ich da nie in irgendeiner Weise einen Praxisbezug zum Beispiel zu Dr. Sommer hatte. Aber tatsächlich, es war interessant und man hat sich natürlich darüber lustig gemacht und so weiter. Aber prinzipiell, ich möchte das nicht kleinreden, aber ich glaube, ich war eher an anderen Geschichten interessiert.
Ja.
Den Dr. Sommer-Teil habe ich immer nur ironisch gelesen, weil kein Praxis.
Das war tatsächlich in der Schule auch so ein Thema, dass man dann zusammen da reingeguckt hat und dann so, haha, guck mal, was die oder der geschrieben hat. Aber man hat es ja dann doch irgendwie wahrgenommen.
Ne? Offiziell hat man sich dann natürlich ein bisschen drüber lustig gemacht, ne? Und inoffiziell hat man dann vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen was daraus mitgenommen. Also waren ja teilweise auch abstruse Sachen, aber ich habe versucht, vor der Sendung mich so ein bisschen dran zu erinnern. Ich weiß, dass viele ihre Aufklärung, sage ich jetzt mal, aus der Bravo irgendwie mitgenommen haben. Ich kann mich da nicht so gut dran erinnern, wie das bei mir war. Wir haben in der Grundschule schon mit Peter, Ida und Minimum, das war so ein Comic, so ein Aufklärungscomic, der so aus der Sicht eines Kindes so ein bisschen erklärt, wie das Ganze so funktioniert. Und
ich meine, wir lachen darüber jetzt, aber es war
schon
damals
wieder
ja,
jetzt auch, ne?
Ja, es war damals ja durchaus ein sehr, sehr ernstzunehmender Faktor für viele Heranwachsende, die von ihren Eltern gerade so Ende der 60er, Anfang der 70er da klärt man nicht auf. Da, das ist Ferkelkram und die haben sich gesehen gefühlt, diese jungen Menschen. Und wenn die Bravo sagt, dass sie zwischendurch 3.000 bis 5.000 Briefe pro Woche bekommen haben und die meisten sogar handschriftlich beantwortet haben, dann ist das einfach eine Geschichte, die, glaube ich, sehr, sehr vielen Heranwachsenden sehr geholfen hat.
Ja, absolut, ja. Ja, das definitiv, ja. Ja,
ja, das hat sich aber tatsächlich geändert, weil die, sag ich mal, die Welt sich um die Bravo herum auch verändert hat und das Internet ist dazu gekommen und man, Jugendlichen von heute holen sich die Infos einfach woanders mittlerweile und die Bravo ist nicht mehr so meinungsbildend auch, wie sie das mal war. Es gibt mittlerweile in München auch keine Redaktion mehr, habe ich gesehen. Die ist aber nach Pullach gewandert, was ich sehr spannend finde. Da ist zwar nicht mehr der Hauptsitz, aber immer noch eine Zweigstelle vom BND. Wird nichts miteinander zu tun haben, nehme ich an. Ich wollte es nur mal gesagt
Vermutlich
haben.
Vermutlich nicht.
Ist Zufall. Genau. Aber es ist trotzdem heute, und deswegen sprechen wir auch drüber, immer noch ein Thema. Vielleicht ist sie nicht mehr so relevant wie damals, aber zumindest hat sie ja ganz viele Generationen geprägt. Und da können wir jetzt ja noch ein bisschen einsteigen. Wir hatten ja gerade schon so diese persönliche Ebene, wann wir die zuerst gelesen haben und auch wo, fand ich jetzt auch spannend. Andreas, du hast also selten dafür bezahlt, offensichtlich. Das ist,
sehr selten,
ja. Ja gut, aber ich meine, das finde ich, muss man dann auch mitnehmen, wenn man diese Chance mal hat.
Also, Olaf gesagt, hier durch vier Hände gegangen, ja, alle davon. Ne?
Absolut, absolut. Jenny hat sie dann irgendwo gekauft, Kiosk oder
ja, es war ein Ritual. Klassisch. Ja, ganz klassisch und als Ritual mit meiner Mutter. Meine Mutter ist oder war Pädagogin und hat, glaube ich, das ein oder andere Mal auch vorher durchgeblättert, ob das jetzt, also je nachdem, wie alt ich da war, aber ich glaube, so ab 11 habe ich gelesen. Und da kann man ja schon noch mal selektieren. Und nicht nur wegen der Nacktheit, die gezeigt wurde, wurden auch andere Sachen. Es ging auch um Tierschutz und um Depressionen, psychische Erkrankungen und so weiter. Und das waren vielleicht dann auch Themen, die jetzt eine 10-, 11-Jährige nicht so interessieren sollten oder die vielleicht zu komplex sind noch. Ja. Aber ich habe mich jeden Donnerstag drauf gefreut und dann wurde die auch, also ich habe mich dann im Zimmer eingesperrt, wirklich so wie in einem Film, wie man sich das so vorstellt bei jungen Mädchen. Ja. Und habe Wort für Wort gelesen. Heute, ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel auch noch ein, zwei Zeitschriften jetzt abonniert, Fußballzeitungen oder Zeitschriften. Da würde ich nicht behaupten, dass ich Wort für Wort lese, dass ich jetzt jeden einzelnen Text lese. Aber damals hat man Stunden damit verbracht, man hat alles aufgesaugt, ja.
Und wer sich das Podcast-Cover von uns nochmal anguckt, von unserem Podcast, der sieht Jenny, wie sie auf einem Sofa sitzt und eine Bravo-Ausgabe mit Billy Joe Armstrong, glaube ich, von Green Day.
Von Green Day,
Tatsächlich vor sich hatte.
Oh, Green Day, ja. Schön.
Ja. Ja, klasse. Olaf, du auch dann am Kiosk wahrscheinlich, oder?
Ja. Ich weiß gar nicht,
Kiosk deines Vertrauens.
Kam sie donnerstags raus? Kam jetzt mir irgendwie so in den Kopf, ich glaube ja, ne? Ja, klar. Ja, ich hatte den Vorteil, ich lebe immer noch hier oder wieder in der Wohnung, in der ich damals als junger Mensch gelebt habe mit meinen Eltern. Und wir hatten schräg gegenüber an der Ecke halt einen Kiosk und da war dann eben halt auch die Bravo, auch die Pop, Rocky oder Popcorn gab es, glaube ich, auch noch. Ja. Auch mal ab und zu, da hat man dann auch mal reingeschaut, aber das war irgendwie so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Abklatsch, aber die Bravo war schon das Original irgendwie und die wurde dann da gekauft, ja.
Die waren viel exklusiver erstmal, natürlich, die hatten immer die First-Hand-Informationen, aber Als mich das inhaltlich noch nicht so interessiert hat und auch die Musik noch nicht so, bin ich zum Beispiel danach gegangen, was es so als Gimmick gab. Es gab ja immer entweder Halsbänder oder Tattoos, so temporäre Tattoos und sowas. Und das hatten die Popcorn und die Mädchen und andere Zeitschriften irgendwann auch. Und dann ist man einfach danach gegangen, was am coolsten war, was man jetzt gerne hätte und noch nicht hat. Also da sind die dann alle mitgezogen. Und ich glaube, dass die sich dann, also die konkurrierenden Zeitschriften, sich nur darüber verkauft haben, über dieses, über das, was sie noch mitliefern, nicht über den Inhalt. Da war Bravo denen weit, weit voraus.
Ja, das wurde dann irgendwann inflationär. Also, naja, vielleicht nicht inflationär, aber das haben viele dann gemacht, dann immer tollere Sachen dann beizulegen. Und ja, für mich als alten Yps-Leser, Yps mit Gimmick, war natürlich, ich hatte es ja schon so ein bisschen angerissen, tatsächlich auch das, was bei der Bravo dann auch noch so dabei war, dann auch besonders interessant. Ja. Autogrammkarten.
Also keine Uhrzeitkrebse. Ja.
Nee, leider nicht, aber da hatte man ja trotzdem Gelegenheit, die durchaus mehrfach in seinem jungen Leben mal zu erwischen, die Uhrzeitkrebse beim Yps, die kam ja relativ häufig, ich glaube, es war so das häufigste Gimmick. Ja. Aber ich schweife ab. Ja, wie gesagt, Poster und auch mehrteilige Poster, auf die wir vielleicht auch gleich noch kommen werden.
Da müssen wir ganz dringend drauf kommen,
genau. Ja. Auch ein besonderes Ding. Das war dann schon auch für mich recht interessant, ja.
Also ich kann vielleicht noch ergänzen eine Sache und dann können wir mal zu dieser einer von vielen besonderen Kategorien kommen. Bei mir war das tatsächlich so ein Kiosk, Endhaltestelle der Straßenbahn, wo ich als Kind immer schon hin bin. Ich habe es erzählt, irgendwie die Mickey Maus gekauft habe wöchentlich und man kannte mich da schon. Das war dann halt auch damals sowas in den 80ern. Mein Opa, der hat mir dann irgendwie Geld mitgegeben und einen Zettel da drauf geschrieben, hier, ne, zweimal Pall Mall Zigaretten und dann darf der Junge sich auch noch irgendwie eine bunte Tüte für eine D-Mark oder für 50 Pfennig aussuchen oder eine Zeitschrift oder sowas. Das hat man damals auch noch bekommen, ne? Also so, das ist heute eigentlich auch zum Glück undenkbar, dass irgendwie da 10-Jährige Schachtel Zigaretten kaufen. Aber das war halt so. Und das wechselte dann irgendwann einfach rüber, als man so ein bisschen älter wurde. Und ich habe hier die erste mir mal rausgesucht. Das ist von 1987. Das muss so eine der ersten gewesen sein, die ich dann mal gekauft habe. Wo es dann einfach, wo die Mickey Maus nicht mehr so interessant war.
Und was war für dich dann interessant? Die Songtexte, die beigefügten und die deutschen Übersetzungen davon?
Ach ja, oh Gott.
Ja, die waren natürlich auch großartig.
Stimmt.
Nee, oh je. Anfangs gar nicht. Nee, tatsächlich so die Stars da drin. Also ich habe hier da ist zum Beispiel ein Poster von Don Johnson drin. Oh ja. War großartig.
Ja gut, 87 war ja auch Miami Vice Zeit, ne?
Ja. Miami Vice, ganz groß. Das hat mich auf jeden Fall angesprochen. Und ich war schon immer so ein kleiner Fan auch von der Photo Love Story. So, kommen wir vielleicht später auch noch mal zu. Die anderen Sachen hat man halt überblättert. Aber Jenny, ich würde dir recht geben, auch nicht alles überblättert, sondern viele Sachen auch sehr, sehr konzentriert und detailliert auch durchgelesen, weil es einfach auch nicht diese Vielfalt und dieses massenhafte einfach gab an Informationen. So, das ist ja heute eher die Herausforderung, aus der Vielzahl an Informationen das rauszupicken. Und damals war man froh, dass man irgendwie mal so zwei, drei Sätze zu David Hasselhoff lesen durfte oder keine Ahnung, wo Knight Rider Urlaub macht oder ich weiß es nicht. Also das war schon jetzt, was Besonderes, ne?
Ja, was jetzt auf der T-Online oder web.de Startseite steht.
Ja, genau.
Kleinen,
das macht jetzt das schon wieder bitter.
Carsten Maschmeyer und Veronika Ferres getrennt, dürfte euch als Hannoveraner auch interessieren.
Ja, da waren wir ganz erschüttert.
Also wir haben auch überlegt, ob wir darüber eine Sendung machen, eine Sondersendung. Aber
ja, wir haben uns dann doch dagegen entschieden. Aber ja, in der Tat.
Sowas war dann, also da gab es dann diese kurzen Meldungen und so, ne? Und das war natürlich, das hätte auch eine Schülerin schreiben können. Das war kein fantastischer Journalismus. Mhm. Aber diese Live-Dabei-Beiträge, die Reportagen, Tour-Reportagen, teilweise gab es ja Redakteure, RedakteurInnen, die nur für eine Band oder einen Künstler, Künstlerin abgestellt waren und die dann 1:1 betreut haben. Und das war super exklusiv.
Ja, ich glaube, die Kelly-Family, die hatten da auch, also da war auch ein Reporter, der exklusiv irgendwie für die Kelly-Family zuständig war, der hat die dann immer begleitet und das war bei vielen anderen ja auch so, ja.
Ja, die Bravo sie haben damals die Prämisse gehabt, wir werden nicht über in irgendeiner Weise Drogenskandal oder so von den Stars sprechen, weil wir wollen sie in ein gutes Licht rücken. Mhm. Und deswegen ist dann auch sowas wie die Kelly Family oder diese Bands und die Künstler haben dann auch extrem viel Nähe zugelassen, ne? Weil sie wussten, so richtig wehtun wird Ihnen die Bravo niemals. Und das war vielleicht dann auch ein Teil, wo man heute vielleicht mit der Nase rümpft, dass man sagt, das ist kein ordentlicher Journalismus.
Ja.
Aber es führte zu extremer Nähe und hat natürlich dann auch die Geschichten dann noch ein bisschen anfassbarer gemacht.
Ja, die Bravo hat einfach Stars ja auch gemacht, letztlich. Also gemacht, um dann darüber berichten zu können. Also eine sehr spannende Symbiose eigentlich.
Ja, das funktioniert ja heute auch noch im Boulevardjournalismus, dass man sagt, wir geben euch, also als Gala, bunte Bild, wie auch immer, die Plattform und machen euch groß oder präsentieren eure Themen, damit ihr relevant bleibt, aber wir wollen es exklusiv haben und ihr ruft uns bitte sofort an. Und so hat die Bravo ja jahrzehntelang gearbeitet und es hat funktioniert.
Ja. Stimmt, auch so ein bisschen tatsächlich so Bildzeitung auch für Jugendliche, wenn man so möchte. Klar. Nur halt ohne die ganz bösen Themen vielleicht auch. Wobei so ein paar Themen dann, ich gerade auch nochmal so Richtung Blümchen oder so, es gibt da das war schon auch aus heutiger Sicht, also waren schon so No-Gos dabei, ne? Also über eine Minderjährige dann zu schreiben und wann sie das erste Mal nun endlich Sex haben mag oder was auch immer, das würde man heute nicht mehr machen, ne?
Überhaupt nicht.
In der Form nicht, nein.
Nee.
Ich habe es eben schon einmal angeteasert. Wir wollen einmal über so ein paar besondere Kategorien sprechen. Wir haben ja so einige, haben wir schon mal, ne, hier Foto Love Story, Dr. Sommer haben wir schon mal angesprochen. Aber wir fangen mal an, Olaf, mit dem Bravo Starschnitt.
Ah, der Starschnitt. Ja. Auch eine Spezialität der Bravo.
Ja. Das war wirklich unique. Ganz besonders, glaube ich, das haben die anderen nicht gehabt in der Form, wirklich für die Bravo, oder?
Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, das woanders gesehen zu haben. Vielleicht hat es Pop Rocky oder Popcorn mal irgendwann nachgemacht, aber vielleicht hat ja die Bravo sogar ein Copyright darauf, ich weiß es gar nicht. Aber ja, es war, klingt vielleicht heute auch ein bisschen absurd, ne? Man kauft eine Zeitschrift, kriegt da nur ein kleines Stück von so einem ganz großen Poster und wenn man dann den Star komplett an der Wand haben will, dann muss man nächste Woche erstmal wieder Bravo kaufen. Ist ein bisschen so wie aktuell bei Netflix, wenn sie nur eine Folge pro Woche rausbringen.
Es war ein exzellentes Kundenbindungstool damals.
Genau.
Und das hat die Bravo tatsächlich extrem gut gemacht. Und mein Bruder hatte einen Starschnitt, kann ich kaum sagen, Tommy Orner war das damals. Allerwenigsten nur daran erinnern.
Aber Tim Thaler.
Er hatte einen Tommy Orner Starschnitt. Oh. Und das, wie gesagt, das war ein exzellentes Kundenbindungstool und es gab über die Jahrzehnte dann ja wirklich sehr, sehr viele, angefangen bei Brigitte Bardot bis hin zu, weiß nicht, Chesney Hawks oder was. Aber das hat funktioniert, hat fantastisch funktioniert. Auch Boris Becker hatte seinen Starschnitt, Steffi Graf.
Ja, du hast schon gesagt, 1959 gab es den ersten, das war tatsächlich Brigitte Bardot. Und ja, Dennis, das Prinzip war ja im Prinzip einfach, ne? So.
Ja, du hast einfach dir jede Zeitung gekauft und hattest dann immer ein oder zwei Teile, die du ausschneiden konntest. Und dann hast du peu à peu das zusammengesammelt und dann war immer nur die Frage, welchen Star sammelst du gerade, weil die waren unterschiedlich groß und es waren unterschiedlich viele Teile. Ich meine, ich hatte mal David Hasselhoff.
Natürlich.
Ich auch, ja.
Den hatte ich nach 9 Ausgaben vollständig. 24 Teile müssen das gewesen sein. Aber dann hatte ich David Hasselhoff an der Wand. Ich meine, und für andere hat man dann eher so 39 Wochen gebraucht. Also es gab irgendwie damals auch die Beatles oder sowas. Das hat halt ewig lange gedauert. David Hasselhoff hattest du, Jenny? Andreas, hattest du auch irgendwen an der Wand? Oder war das nur dein Bruder?
Nee, das war nur mein Bruder. Dafür, wie gesagt, habe ich die Bravo halt nie gehabt.
Ja, stimmt. Ja,
okay. Ich hatte Poster von Steffen Fetzner und Jörg Roskopf in meinem Zimmer. Und von Boris Becker. Aber nie Starschnitte.
Okay.
Hattet ihr Poster in euren Jugendzimmern?
Ja.
Das sehr früh habe ich Filmposter für mich entdeckt, aber das waren so Quatschfilme. Die habe ich bei mir in der Videothek, die Poster habe ich dazu bekommen. Unter anderem, also worauf ich damals sehr stolz war Leon der Profi, ist ein bisschen später gewesen.
Oh ja.
Oh. Aber auch Lorenzos Öl mit Nico Nolte und ich glaube Susan Sarandon. Und das war ein Quatschfilm, glaube ich. Ich habe nur einmal geguckt vor 30 Jahren. Aber
vielleicht.
Ja, aber da hatte ich dann sehr viele und eine große Bruce Springsteen-Fahne.
Oh, cool. Sehr cool. Ja, nee, also Poster irgendwas an die Wand hängen, also das mache ich also heute noch. Und Starschnitt hatte ich aber, glaube ich, nie, weil mir war das irgendwie zu frickelig, dieses dünne Papier dann da irgendwie noch zusammenzukleben mit einem Klebestift und dann hat das alles nicht so richtig. Also ich weiß nicht, also es gab ja zum Beispiel 1974, habe ich rausgefunden, zur Fußball-WM in Deutschland so eine ganze Fußballtapete mit den wichtigsten Spielern. Also
toll.
Die war dann am Ende knapp 3 Meter lang. Ja. Das ist schon, vielleicht war das der größte Starschnitt. Weiß nicht, wie viele Teile er hatte, aber das
klingt so.
Also du hast ja schon gesagt, Dennis, Beatles Starschnitt, da musste man 39 Wochen, also ich sag mal ein gutes Dreivierteljahr Bravo kaufen. Also das war wirklich, wie Andrea schon sagte, echt gute Kundenbindung. Das muss man sagen, ja.
Also bei mir war das zu Hause damals schon, obwohl ich nicht wusste, dass es, was dieser Begriff bedeutet. Aber ich würde heute sagen, es war so Petersburger Hängung bei mir im Zimmer. Also sprich, da war jeder Zentimeter war irgendwie mit Postern voll und teilweise auch dann Poster drüber. Und also es gab keine Tapete mehr, ja. Und zwischendrin halt, wie gesagt, David Hasselhoff oder Plakat von Michael Jackson oder I don't know. Also ich habe auch irgendwann, glaube ich, tatsächlich diese kleinen Autogrammkarten habe ich auch irgendwo noch dazwischen geklebt. Also muss ganz, optisch, glaube ich, war mal kurz vor Augenkrebs, aber mir hat es damals offensichtlich gefallen.
Habt ihr mal eine Autogrammfrage gehabt? Also habt ihr mal euch ein Autogramm zuschicken lassen damals, postalisch?
Nee. Nee, da war ich zu schüchtern und zu. Das haben mir nicht getraut irgendwie. Hast du das gemacht? Hast du da so Autogramme gesammelt so ein bisschen?
Gesammelt nicht, aber in der Bravo gab es immer die Autogrammadressen, an die man schreiben konnte. Für Kelly Family, also diese sehr populären, die junge Fans hatten, die das also auch noch alles gemacht haben. Ja, Kelly Family auf jeden Fall, ja.
Ja gut, Kelly Family hätte man hier dann noch am Anfang in der Fußgängerzone in Hannover noch abgreifen können. Da wäre man ihnen noch sehr nahe gekommen. Aber das war, bevor man sie so richtig gut kannte.
Ja.
Nee, also Autogrammkarten, die da habe ich hier noch ein paar liegen. Die waren ja aber fertig. Also die waren dann da drin, die konnte man da rausnehmen. Und dann war es soweit, ja.
Nee, bestellt glaube ich auch nicht. Ich habe irgendwie eine Autogrammkarte von Klaus und Klaus, aber ich glaube, die ist nicht außer Bravo. Also,
Noch ein kleiner Funfact, den hätte ich noch zu dem zu dieser Stückelung, sage ich mal. Denn beim Starschnitt der Village People, da war zwischenzeitlich, also als die gerade dabei waren, ein Sänger ausgestiegen. Und dann mussten sie noch seinen Kopf gegen einen anderen neuen Sänger austauschen. Das ist ihnen dann noch gelungen, weil da war der Starschnitt noch nicht fertig, aber das hat sie wahrscheinlich auch ein bisschen schwitzen gebracht. Ne? Gibt es bei euch einen Starschnitt, wo ihr heute sagt, Mensch, den hätte ich damals unbedingt haben müssen? Also den hätte ich gern gehabt an der Wand oder ist Starschnitt doch zu groß gewesen? Bruce Springsteen vielleicht, Andreas, oder so?
Bei mir ist es Boris Becker gewesen.
Boris Becker? Oh ja, natürlich, klar. Ja, was wie komme ich? Ja, logisch. Also, Boris Becker, ja, das eine stimmt.
Große Ehre für Becker, oder, dass er einen bekommen hat?
Boris Becker war ja Ende der 80er,
riesig.
Auf jeder Schlagzeile und jedem Bild. Er war, glaube ich, nicht visuell so verkaufbar. Also gerade so Mitte der 80er, so 86, 87 waren dann doch immer noch Leute wie Patrick Swayze und so eher zu verkaufen als er. Aber ansonsten war er ja, hat auch diverse Bravo-Autos abgeräumt und so weiter. Also der war schon, der war, und auf Boris Becker lasse ich bitte nichts kommen, Jenny.
Nein. Auch nicht. Aber also da reihe ich mich mit ein, da stelle ich mich mit auf und verschränke die Arme. Dem
traue ich aber auch zu, dass er der Einzige ist, der seinen eigenen Starschnitt irgendwo zu legen hatte.
Ja.
Nee, also Boris Becker hat mich auch zum Tennis-Interessenten, Fan möchte ich jetzt gar nicht sagen, doch eigentlich auch gebracht damals, aber und ja, der war ja natürlich auch sehr präsent. Vor allem war er ja auch aufgrund seines Alters, er war ja so auch in derselben Generation mehr oder weniger der Bravo-LeserInnen und ich glaube, das hat ihn auch ganz gut nach vorn gebracht.
Ich habe mich in der Vorbereitung auf den Podcast heute, habe ich dann mich noch durch alte Bravo-Ausgaben so ein bisschen geblättert, beziehungsweise habe ich nur die Cover gesehen und während 89, wo ich so angefangen habe, Bravo zu lesen, wer unglaublich populär damals war, das waren Silvia Seidel und Patrick Bach. Damals Anna, die Weihnachtsserie Anna, die in aller Munde war. Dann gab es einen Kinofilm noch und die waren auf jedem zweiten Cover. Und Patrick Bach, dieser unverschämt gut aussehende junge Mann, der
das muss da, man ihm lassen,
ja. natürlich dann auf den Cover war. Und der hat Boris Becker dann auch immer wieder verdrängt.
Also wie konnte er nur? Naja gut, aber ja. Ja, Jenny, hast du so einen Starschnitt, wo du sagst, den hätte ich gern gehabt oder den... Das ärgert mich, dass ich den nicht aufgehangen hatte. Oder hast du sogar einen Lieblingsstarschnitt?
Ich hatte ein sehr kleines Kinderzimmer und dementsprechend war nicht genug Platz. Aber ja, es waren, also es gab verschiedene Verliebtheitsphasen. Da gab es also auch David Hasselhoff und Milli Vanilli, Michael Jackson, Hathaway und die waren alle mal abwechselnd an der Wand. Ich weiß gar nicht mehr, ob das die großen Starschnitte waren, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall Poster und es war auch alles tapeziert, ja. Die Wand, die ich tapezieren durfte damit.
Poster gab es ja nun wirklich genug in jeder Bravo, ne?
Ja, viel zu viele auch, ja. Aber die ästhetischen Ansprüche damals waren andere als heute. Also man hat sich das, zusammengeklebt, das sah unmöglich aus. Aber Hauptsache, man konnte da, man lag dann abends im Bett und hat dann wie für Jungs gab es ja durchaus auch damals die Baywatch-Mädels als Starschnitt oder so, Pamela Anderson da.
Samantha Fox, ja.
Ja,
genau. Ich weiß gar nicht, ob die einen Starschnitt hatte, müsste ich mal im Bravo-Archiv nachschauen, aber bestimmt. Ja, klar, natürlich. Also.
Und Michael J. Fox als Starschnitt, also auch cool.
Auch, ja, ja, definitiv, ja. Ja,
also
da gab es viele gute Sachen, ja. Es gab insgesamt tatsächlich 121, also bis 2017, wobei man sagen muss, dass 1992 bis erstmal, also zwischendurch mal Schluss war mit dem Starschnitt. Im Jahr 2000 gab es dann wieder einen, ihr dürft raten, Britney Spears. Ja. Und dann gab es auch noch später Us 5 und Tokyo Hotel.
Und Daniel Kübelböck hatte einen.
Okay. Auch, ja.
Wow.
Ja.
Okay. Gibt es den noch? Also gibt es den Starschnitt noch?
Nee, bis 2017, glaube ich, haben sie das gemacht. Es gibt ihn jetzt, glaube ich, schon länger nicht mehr.
Das hat auch
jetzt. Würde das überhaupt heute noch funktionieren? Nee. Vielleicht? Habt ihr da eine Meinung zu?
Mini-Revival geben aus Spaß, aber vermutlich nicht.
Ja.
Ich glaube, wenn du es in einer Ausgabe machst, aber sobald man mehr sammeln muss und gerade im Printbereich.
Ja.
Schwierig, ne? Ja. Naja.
Ja, aber
auf jeden Fall was Besonderes. Ja, definitiv. Kommen wir mal zu unserer nächsten Kategorie hier. Dr. Sommer wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angeteasert, aber Dr. Sommer, das ist tatsächlich auch so Bravo-Synonym, Olaf, oder?
Ja gut, also klar, Dr. Sommer, wenn man an Bravo denkt, dann kommt einem auch automatisch Dr. Sommer in den Sinn. Und wenn man heute so drüber nachdenkt, war das eigentlich eine ziemlich verrückte Idee, ne? Ein Jugendmagazin beantwortet Fragen, öffentlich Fragen zu Pubertät, Liebe, Körper, Sex und so weiter. Zu einer Zeit, wie Andreas ja auch schon sagte, wo man über solche Themen zu Hause wahrscheinlich eher nicht so gesprochen hat. Ne? Ist aber interessanterweise, Dennis, gestartet 1969 auch. Ne? Ja. Also als das so ein bisschen anfing, ein bisschen offener zu werden. Ne?
Genau. Da war erst ein Arzt, Religionslehrer und Psychotherapeut, Martin Goldstein, der hat das gemacht ursprünglich unter diesem Pseudonym. Und dann ist das nach und nach, sind da weitere dazugekommen. Und ich meine, irgendwie in den 70ern war da auch ein richtiges Team hinter Olaf, ne?
Ja, das wurde dann immer größer. Also der Goldstein war tatsächlich auch ein bisschen ungewöhnlicher Aufklärer. Du hast ja schon gesagt, Religionslehrer und Psychotherapeut. Hatte aber bereits ein Buch über Jugendaufklärung veröffentlicht und hat da auch schon tatsächlich in diesem Buch Begriffe benutzt, die ansonsten eher tabu waren. Also er war anscheinend recht progressiv damals und das war dann aber wohl Ende der 60er dann auch schon eine echte Ansage. Gerade also aus heutiger Sicht vielleicht kann man sagen, warum, aber zu der Zeit, ne?
Jenny bräuchte ich eigentlich gar nicht fragen, mache ich aber trotzdem. Du hast ja gesagt, du hast da wirklich jedes Wort auch gelesen. Also das heißt, Dr. Sommer war für dich auch eine wichtige Kategorie oder eine wichtige Rubrik in der Bravo.
Ja, war es, weil man ja durchaus auch in der Schule aufgeklärt wurde. Aber glaube ich, spreche da für uns alle, dass wenn man dann so aufgeregt in solchen Themen in der heißesten Pubertätsphase inmitten seiner Schulkameradinnen sitzt, dann hört man vielleicht auch nicht jedes Wort oder man kichert so ein bisschen rum oder hört da gar nicht richtig zu. Also ich weiß gar nicht, man ist wahrscheinlich dann zu 30% aufgeklärt. Und alles andere liest man sich dann so an oder bespricht es mit Eltern, Familie, wie auch immer. Und die Bravo hat einem dann da doch so einen Rückzugsort gegeben, wo dann eben auch andere Themen besprochen wurden, die einem vielleicht unangenehm sind. Das war alles anonym. Und bei vielen Fragen hat man gedacht, hey, die Frage habe ich mir vermutlich auch schon mal gestellt oder werde sie mir irgendwann stellen. Insofern, also heute hat man ja das Internet und kann anonym, also in jedem Forum und überall seine Fragen beantwortet bekommen. Für jede Nische, auch für jede sexuelle Nische gibt's Foren, gibt's Menschen, die das bedienen oder Fragen beantworten können. Und das war damals Gold wert. Und die Bravo hat sich damit ja auch einen ganzen Marketingpool geschaffen. Die haben ja jede Frage beantwortet, fast jede Frage einzeln beantwortet und dann direkt Fragebögen mitgeschickt an die Leserschaft, um rauszufinden, also einfach so Surveys zu machen rund um die Bravo und haben sich da ihre Leserschaft so erhalten.
Andreas, du hast das ja vorhin schon mal gesagt, ne? Wie viele da eingegangen sind, Fragen?
3.000 bis 5.000 Briefe, erzählte man. Und das ist wirklich ein großes Team und die meisten dann wirklich handschriftlich beantwortet worden sind, so in der Anfangszeit. Und das ist das, wir lachen darüber und was für Fragen gestellt worden sind, da kicherte man drüber früher dann auch. Aber im Rückblick muss ich dann sagen, mit welcher Ernsthaftigkeit, mit welcher Seriosität dem entgegengegangen ist. Also wo man gesagt hat, okay, uns ist keine Frage in irgendeiner Weise zu blöd, sondern wir antworten auf diese Fragen seriös und mit dann auch einer Expertise. Da haben sich ja nicht drei Redakteure hingesetzt und gesagt, hier, jetzt schicken wir denen mal Spaßantworten, sondern das wurde ja wirklich jahrzehntelang auf eine äußerst seriöse Art und Weise gemacht. Und selbst wenn man die Zeitschriften von damals heute noch durchliest, die Fragen sind zwischendurch zum Kichern, zum Lachen. Aber insgesamt muss man dann sagen, das war, glaube ich, für viele, viele Jugendliche, gerade so in den 60er, 70er und auch bis in die 90er war es einfach Gold wert. Und wenn ich daran denke, wie ich bei unserem Aufklärungsunterricht rumgeeiert habe und rumgegackert habe, das ist mir heute noch peinlich, wie ich damals drauf, also ganz, ganz schlimm. Und das ist eine der schlimmsten Erinnerungen meines Lebens, wie pubertär ich da war. In diesem Aufklärungsunterricht. Und
ja,
waren da war alle, natürlich ne? dann sowas wie die Bravo Dr. Sommer war Gold wert.
Also ich würde auch sagen, die Bravo hat halt die Leserschaft ernst genommen. Wann wurden Jugendliche, gerade wenn sie dann auch mal rumgackern, wie du sagst, und unsicher sind und vielleicht auch doof reagieren für Erwachsene, aber ernst genommen zu werden, das ist schon mal Gold wert. Und dann auch die Möglichkeit zu haben, halt anonym letztlich diese Fragen zu stellen oder vielleicht hat irgendjemand anders die Frage auch schon gestellt. Ne? Und ich habe hier gerade mal so aufgeblättert, nur, also wir wollen es nicht drüber lustig machen, ich will einfach nur noch mal so das ein paar Leute hier auch reinholen, die das vielleicht nicht mehr so vor Augen haben. Da gab es halt Fragen irgendwie auch, warum war der Druck so groß? Ein Kondom nutzen, auch bei Petting, weiß ich nicht, ich habe unterschiedliche Brüste, sie waren immer sehr grob zu mir, merken sie, dass wir onaniert haben? Also, da weiß ich nicht, in meiner Turnhose waren Flecken, gut, okay, das waren dann eher die lustigen Sachen, aber das waren schon...
Ich glaube, da wurden auch Sachen aufgearbeitet, also von den Jugendlichen dann, die halt einfach so Mythen und Legenden, so was weiß ich, kann man vom Onanieren blind werden oder so. Und wenn ich diese Frage an das Dr. Sommer-Team gestellt habe, dann habe ich tatsächlich eine Antwort darauf bekommen, die mir meine Eltern oder so vielleicht nicht gegeben haben. Oder andere Leute aus der Zeit. Ich glaube, das war echt Gold wert. Ne? Also, dass man da wirklich auch ernst genommen wurde mit Fragen. Und
Man hat sich im Freundeskreis auch schon mal die ein oder andere Quatschfrage ausgedacht. Und versucht die dann, also wir haben nie wirklich was abgeschickt, aber ich glaube, dass viele auch einfach gedacht haben, wir versuchen es mal. Vielleicht wird es ja abgedruckt.
Bestimmt.
Nicht alles war sicherlich ernst gemeint, aber trotzdem gut zu wissen, dass es diesen Ort gab. Und das war ja ein großes Alleinstellungsmerkmal der Bravo.
Ja, absolut.
Also eigentlich so ein bisschen der Vorläufer von Google und heute vielleicht auch KI oder ich weiß ich nicht, ja. Ich glaube, Jugendliche werden heute ganz anders und viel früher irgendwie an solche Themen wahrscheinlich herangeführt, einfach durch die Masse an Medien, durch Social Media und all das, wo mir das Thema Sexualität und drumherum begegnet. Aber ganz, ganz stumpf werden wahrscheinlich viele einfach auch, ja, danach suchen im Internet oder was meint ihr, Jenny?
Ja, ich glaube, dass es kaum noch Begrifflichkeiten gibt, die junge Menschen nicht kennen, was so im Bereich Sexualität ist. Das ist leider so. Mhm. Und da wird auch einfach mal aus purem Interesse, aus Neugier dann gegoogelt. Und alles ist ja abrufbar. Ist
ja.
Müssen wir jetzt nicht werten, aber nee, ist es eben. So. Und früher hatte man ja nicht mal Bilder dazu, zu Praktiken oder zu gewissen Sachen oder Anormalitäten des Körpers oder so. Man hörte davon und wusste aber gar nicht, wie sieht ein Zwitter aus, der berühmte Zwitter. Das war damals so ein großer Begriff. Was ist das überhaupt? Und das ist es eine Suchanfrage. Und damals war das ein großer Mythos fast schon.
Ja, es war eben der einzige Kanal, sage ich jetzt mal, wo man als Jugendlicher da tatsächlich irgendwie Antworten auf diese Fragen eben bekommen hat irgendwo. Ne? Oder kaufte sich die Bravo und hat dann irgendwie eine Frage gesehen, ach Mensch, das hatte ich mich ja auch schon mal irgendwann gefragt und mal gucken, was die da schreiben. Ja.
Wir mussten noch den Brockhaus durchblättern.
Oder das Bertelsmann-Lexikon.
Oder Liebe Sünde gucken oder Piep. Ja.
Oh, da war ich schon aufgeklärt.
Sowas habe ich nie gemacht.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, aber natürlich, klar.
Ja, heute ist es überall verfügbar letztlich, ne? Also, was mit den jungen Menschen letztlich macht, wenn Sexualität eigentlich so allgegenwärtig ist. Also, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber es ist einfach ganz anders, als wir das zumindest in den 80ern und ich glaube auch in den 90ern noch so erlebt haben.
Ja. Sie haben das ja dann auch noch weitergeführt, ne, mit anderen Rubriken, so Love and Sex Report und Bodycheck vor allen Dingen, wo man dann eben auch irgendwelche ganz, also normalen Leute, Jugendliche dann da irgendwie gebeten hat, sich selber zu fotografieren, um dann auch einfach darzustellen, ne, diese ganze Geschichte, was ja auch heutzutage immer noch Thema ist. Man wird ja suggeriert, der perfekte Körper sieht so und so aus, wenn ich bei Insta gucke und so, dass man eben damals auch schon sehen konnte, okay, es gibt völlig unterschiedliche, jeder hat irgendwie, ist völlig unterschiedlich gebaut und das ist völlig normal, wenn, keine Ahnung, wenn man da irgendwie da ein bisschen mehr hat, da ein bisschen weniger, das ist also, da haben sie also das Ganze ja noch fortgesetzt mit ihrer, ja, ich sag mal, Aufklärungsarbeit im weiteren Sinne. Und das war auch eigentlich was vorher, glaube ich, auch noch kein anderer oder keine andere Publikation, sage ich jetzt mal, so in der Form gemacht hat.
Vor allen Dingen auch da wieder, ne? Also auch nicht so aufklärend und vor allen Dingen auch, du hast es gerade gesagt, da hat man ja Jungen und Mädchen gesehen die halt nicht, also klar, die Stars waren in dem Heft, die waren perfekt, aber wenn es dann um solche Themen ging wie Aufklärung, dann waren das irgendwie eher normale Menschen und die nicht immer nur perfekt ausgesehen haben. Und ich finde, das war schon auch was Besonderes, oder?
Ich glaube, wir sollten ihnen dafür dankbar sein, jedenfalls unsere Generation, was sie damals gemacht haben. Wie gesagt, es gibt Kritik daran, wie sie teilweise Minderjährige übersexualisiert haben. Und Jasmin Wagner ist da sicherlich ein gutes Beispiel für. Auch Britney Spears ist da ein gutes Beispiel für. Ja. Aber was sie dort getan haben, kann man heute, glaube ich, getrost dann sehr respektieren, was sie damals gemacht haben.
Ja, das stimmt. Dann schließen wir mal das Kapitel. Olaf, eine kurze Ergänzung. Photo Love Story, ich hatte vorhin schon gesagt, die gab es auch noch. Ich fand die damals toll. Wann ging die los?
1972 tatsächlich, ein Jahr nach meiner Geburt, ging es los mit, ungefähr, mit der Bravo-Foto-Love-Story. Das wurde dann auch relativ schnell zu einer der bekanntesten Rubriken in der Bravo. Und das war im Prinzip eine Bildergeschichte, wo die Bravo dann irgendwie eine Liebesgeschichte erzählt hat, also mit tatsächlich Fotos, kurzen Texten. Da ging es dann eben auch um Liebe, Eifersucht, Freundschaft, Sex und so die typischen Probleme des Erwachsenwerdens. Andreas meldet sich schon, er möchte dringend was dazu sagen, ja.
Und niemand auf dieser Welt hat so geredet wie die Jungs und Mädels in den Foto-Love-Stories.
Niemand
hat so geredet.
Absurd.
Da haben wir, Jenny und ich haben dann auch immer noch eine ganze Menge dazu gemacht zu den Foto-Love-Stories, weil die einfach eine Grundkomik da drin hatten, die Jenny dann auch immer fantastisch in unseren Instagram-Stories dann ausgearbeitet hat. Und das
stimmt,
ist eine Geschichte, die ich noch nicht zu Ende ausgedacht habe und wo es vielleicht dann noch irgendwann eine 51. Folge gibt, eine Foto-Love-Story mit verschiedenen Rollen einzusprechen und dann diese Foto-Love-Story dann zu erzählen. Das ist das noch.
Ja. Liebe HörerInnen, you heard it here first. aber das ist tatsächlich so. Waren die unfreiwillig komisch? Eigentlich schon, ne? Also kann man so sagen. Also die waren wirklich sehr unterhaltsam im Sinne von witzig unterhaltsam, ne? Irgendwie. Obwohl die ja auch, ging sowohl um Unterhaltung als auch um Aufklärung, aber irgendwie mehr Unterhaltung, glaube ich. Ne?
Es wurden komplexe zwischenmenschliche Beziehungen gelöst in 20 Bildern. Und es ist ja eine simple Idee und es ist ja einfach umzusetzen. Es ist wirklich einfach. Du hast da ein paar StatistInnen oder so, aber unter anderem auch also Menschen, die ja dann später auch zu Stars wurden. Gil Oferim ist ja auch mal in der Foto-Love-Story erschienen. Aber es war ebenso simpel und gut. Es hat ja funktioniert.
Ja, war für mich auch so ein bisschen der Vorläufer, so der deutschen Teenie-Soaps oder so Elemente, so gute Zeiten, schlechte Zeiten am Anfang. Das hat für mich so einen ähnlichen Vibe irgendwie. Es gab auch wirklich, es gab, glaube ich, sogar eine Foto-Love-Story, die, wo das da irgendein Heft mal indiziert wurde oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Also da gab es auch, es gibt da sehr bekannte Foto-Love-Stories. Ich glaube, die haben ja auch was so zum Thema Okkultismus gemacht. Und da gab es mal eine, die hattet ihr, glaube ich, auch thematisiert, bestimmt in eurem Insta-Account, wenn ich mich da recht entsinne. Quasi, Jenny, kannst du dich da noch dran erinnern? So über, da gab es so eine ganz bekannte.
War das Guar?
Nee, das war ja der Bericht über die Band. Nee, ich meine eine Foto-Love-Story über Okkultismus und irgendwie, wo sie dann auch irgendwelche Opfer irgendwo Satan angebetet haben und Opfer gebracht haben, aber ganz speziell.
Kann ich mich sogar auch noch erinnern.
Ja. Die großen Themen.
Die großen Themen, die man als Jugendlicher so hatte, ja.
Also ich habe hier gerade von 23. November 1989, halte ich in die Kamera Hulk Hogan vorne drauf. Und die Foto-Love-Story ist Nina wird ein Popstar. Schön, hier wird Nina erstmal eingekleidet im Leo-Look. Jenny, das ist doch jetzt auch wieder, ist das nicht schon wieder in?
Ja.
Ja, ne?
Siehst du?
Leo-Look. Ja, und genau. Wie fühlst du dich im Leo-Look? Die Jacke könnten wir in die engere Auswahl nehmen. Ja, so haben Jugendliche damals gesprochen. Absolut. Ja, und dann gibt's hier natürlich, hier gibt's dann natürlich auch noch ein bisschen Liebe und Kuscheln und alles. Ja, fantastisch.
Ja, also man hat sich da, wenn man im selben Alter war, nicht wiedergefunden, eigentlich so mit, wie das da so war. Also ich glaube nicht, aber es war trotzdem unterhaltsam. Also für mich war es mehr ein Comic.
Ich freue mich sehr auf diese Sonderausgabe, Andreas, Jenny, die ihr da. Also das wird ganz groß.
Das wird großartig.
Ganz groß und doch klein.
Tolle Überleitung.
Ja, das ist hier Frank Elstner Schule der Überleitungen. Der Bravo Otto. Seit 1957 wurde der verliehen und so eine kleine Figur. Irgendwie damals, ich habe da irgendwie gelesen, weil es so die Westernwelle gab, hat man sich gedacht, man nimmt eine kleine Figur, ich sag mal in Anführungszeichen Indianerfigur. Und Das war aber trotzdem was Besonderes, weil es war ein Publikumspreis. Und ich glaube, da gab es tatsächlich ganz viele Stars. Andreas, du hast vorhin auch schon erwähnt, irgendwie Boris Becker, der den gewonnen hat. Und ich glaube, Steffi Graf auch. Und also ganz, ganz viele. Und natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, um mal so vielleicht auch den einen oder die eine oder andere nach Deutschland zu lotsen, wenn sie irgendwie gerade auf Tour sind und vielleicht auch noch bei Wetten, dass vorbeischauen, kriegen sie direkt noch so ein Bravo-Otto, oder, Jenny?
Das ist ja heute noch so bei der Bambi-Verleihung, dass man dann guckt, wer ist gerade auf Promotour und braucht noch einen Preis. Ja, ja, okay. Aber ja, man hat sich da international aufstellen wollen, aus Deutschland heraus, glaube ich, ja.
Ja. Ja, und waren auch tatsächlich einige dabei, also irgendwie Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, auch Justin Bieber und Bon Jovi ist Rekordhalter, der hat 13 Bravo-Ottos oder die Band hat 13 Bravo-Ottos bekommen, wow.
Gefolgt von Pierre Brice mit 12, so. Ja,
deine Generation, genau.
Ja, danke.
Bitte. Ja, heute ist das Ganze übrigens kein Indianer mehr, sondern ist jetzt so ein Kid mit Basecap und Hoodie. Also seit 2022, weiß gar nicht. Andreas?
Das ist besser. Das,
ja, das ist Bravo. Ich habe auch nie verstanden, warum das ein Indianer sein soll. Keine Ahnung.
Was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass das damals ja wirklich eine absolute Publikumswahl war und dass da nie in irgendeiner Weise eine Jury noch darüber geguckt hat, wie, ich sage jetzt mal, beim Eurovision Song Contest oder so. Das war eine Publikumswahl. Und wir haben auch darüber, haben wir in unserem Podcast häufiger gesprochen, über die Bravo-Otto-Wahl. Wenn bei bester Künstler und enttäuschendster Künstler der gleiche dann gewonnen hat, das waren immer besonders tolle Kategorien. Das war tatsächlich immer ein sehr, sehr großer Spaß. Und gerade solche Leute, gerade so in dieser Boyband-Phase Mitte der 90er oder auch Nuggets on the Block, die sehr häufig dann gewonnen haben, da war es dann natürlich so eine Geschichte, wer hat die meiste Power an Fans, die er dahinter bringen kann, die für damals 55 Pfennig da die Postkarte abschicken.
Ja, die Bravo war ja auch eigentlich immer schon geprägt durch die LeserInnen und die Fans und so. Und da spiegelt sich das natürlich auch wieder. Und diese Zerrissenheit, also ich hatte da irgendeinen Beitrag gesehen, wo sie auch eine Gruppe von Jugendlichen da eingeladen hatten und dann haben sie halt irgendwie so ein bisschen auch geguckt, wer kommt aufs Titelbild und dann ging es irgendwie im Court in the Act und dann kam sofort so, ja, die finden wir doof und so. Dann haben sie gefragt, wer findet die denn doof? Da haben sich die Hälfte gemeldet und naja, die andere Hälfte fanden sie gut. Und deswegen kommt wahrscheinlich das zustande, dass der Bravo Otto dann, ne, also tollste Boyband ist, was weiß ich, Caught in the Act und die schlimmste Boyband ist Caught in the Act. Ja gut, dann das spiegelte das aber gut wider. Da konnte man dann auch wirklich sich und seinen Freundeskreis und die ganzen Meinungen, die da herrschten, ne? Also in den 80ern war das auch so. Ich meine, Wham konnte man als Junge irgendwie musste man wahrscheinlich eher heimlich hören, obwohl ich sie schon damals ziemlich cool fand.
Wild Boys war ein Banger.
Ja, Duran Duran war auch so ein bisschen so diese New Romantic Bands und so, da, wenn man das auch als Junge gehört hat, dann war das schon so ein bisschen komisch. Und Wham war dann so ein bisschen die Speerspitze, dieses, man durfte das nicht offen sagen, dass man das hört. Also gut, Modern Talking lassen wir mal ganz außen vor, weil aber egal, da schweife ich schon wieder ab. Aber das hat es ja auch ausgemacht, diesen Otto, dass es ein Publikumspreis war, Dennis. Ne?
Also absolut. Schon was Besonderes. Aber ich finde, wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen musikalisch geworden.
Ja.
Duran Duran, wir haben vorhin schon Milli Vanilli gehört, bei Caught Jenny, Caught in the Act, da finde ich, könnten wir mal zur nächsten Kategorie kommen und dann vielleicht einfach mal abgeben.
Ja, genau. Wir haben ja nicht umsonst Gäste hier und es geht jetzt natürlich um die Bravo-Hits, die 1992 erfunden wurden, gestartet sind. Und ist eine der erfolgreichsten deutschen Samplereien überhaupt. Gibt es immer noch? Die. Okay, entschuldige, Andreas, danke für die Korrektur. Es ist die. Ja, das muss man so sagen. Sind bisher, glaube ich, Stand April 2026 135 Ausgaben und ihr habt einige einige Ausgaben. Ihr habt, glaube ich, vorne auch angefangen. Ihr habt das chronologisch gemacht. Bin ja auch ein Freund von Chronologie, deswegen fand ich das auch super. Und habt ihr euch mal vorgenommen? Und ja, was macht denn die Bravo-Hits so besonders und warum existieren sie immer noch?
Willst du mal anfangen, Jenny?
Ja, gern, die Bandbreite. Andreas ist da thematisch, glaube ich, viel tiefer drin, beziehungsweise kann er sich immer sehr viel besser erinnern an Einzelheiten. Aber ich glaube, was ja uns beide fasziniert hat, und Geschmäcker sind ja auch verschieden, dass jeder, jede was auf der Bravo jetzt gefunden hat, da war ja alles vertreten. Und wir haben ja dann auch die Kategorie Guilty Pleasure gegründet im Podcast. Das heißt, ein Lied, das man gut findet, das man eher heimlich hört, was vielleicht jetzt nicht jedermanns Geschmack ist oder ja, aber auch das waren eben die Bravo-Hits. Das waren, manchmal war auf der ersten Bravo zum Beispiel 1992 war Harpe Kerkeling mit Hurz drauf. Also sowas fand da ja auch statt. Es war eben alles dabei.
Ein Klassiker.
Zeitgeschichte, Andreas, oder?
Ja, absolute Zeitgeschichte. Und vor allen Dingen damals haben sie es auch geschafft, nicht nur Bands groß zu machen oder Künstler groß zu machen, sondern sie hatten auch einen ziemlich guten Riecher, was neue Künstler angeht. Es gibt immer mal wieder Bands, die mit ihrem ersten Hit zum Beispiel nicht drauf waren auf den Bravo Hits. Das war dann auch so eine Geschichte, wo man dann gesagt hat, wir nehmen sie nicht in den nächsten Sampler mit rein, weil das Ding ist jetzt schon wieder durch. Wir gucken mal, was der zweite Hit so bringt. Das war dann in vielen Fällen dann auch nicht unbedingt der Monster-Hit oder das war nicht so der zweite tolle Hit, den die Bands hatten, aber sie haben eigentlich immer einen ziemlich guten Riecher gehabt, was Bands und Künstler angeht, die neu dann gerade da rausgekommen sind. Und es ist, was die Popmusik angeht und zum Teil auch die Rockmusik angeht, ist es ein absoluter Querschnitt durch Deutschland gewesen, damals, wer was gehört oder was gehört worden ist. Und das war sehr, sehr geschmackssicher. Und ich möchte keine der 30 Ausgaben, die wir da gemacht haben, oder die 30 CDs, die wir gemacht haben, möchte ich da missen, weil da war eine besser als die andere. Und so ein paar Sachen sind uns beide wieder in die Rotation geschlichen, in unsere Playlists, die wir auf dem Handy oder was haben. Und man erinnert sich dann auch wieder an Songs, die man damals gehört hat, die jetzt niemand oder kaum noch jemand kennt. Aber das war schon eine ganz, ganz feine Zeit und ein ganz, ganz feiner Kompass für Musik, die wichtig war damals in Deutschland.
Ich weiß nicht, ob du auch einen Song aus der Bravo-Hits-Geschichte hast, der wieder in deine Rotation übergegangen ist. Bei mir war es, hast du gerade schon gesagt, Olaf Duran Duran mit Come Undone. Den habe ich wieder entdeckt über den Podcast und den höre ich fast täglich.
Ja, ist auch so ein Hidden Gem, würde ich sagen. So, ja. Das aus der späten Phase, ich glaube, der ist von, ist der nicht auch, der muss auf einmal der ersten drauf sein. Ist der nicht noch so von 92, 93?
Nein, wir sind recht früh. 3 oder 4 ist das, glaube ich, gewesen.
Ja. Ich kann mich erinnern, dass das so damals mal eine Bundeswehrzeit war. Ganz toll, ja. Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich bin ja musikalisch nicht ganz so in den 90ern verhaftet, sondern eher in den 80ern. Aber Dennis, hast du da auch so Songs, die von den Bravo-Hits dir so, wo du sagst, Mensch, da hat's dich wieder, auch vielleicht beim Hören des Podcasts, da hast du was wiederentdeckt?
Ja, definitiv. Also vor allen Dingen, man muss ja sagen, also ich hab mir immer viel so Maxi-CDs gekauft. Warum eigentlich? Ich hätte mir eigentlich eher viel mehr Sampler gekauft.
Weil du kein Geld hattest für eine komplette CD.
Ja, klar, aber ich habe dann trotzdem, keine Ahnung, ich habe mir von Roxette jede Maxi-CD gekauft. Das war nicht mehr so schlau, ne? Egal. Aber jetzt gerade irgendwie bei der ersten, ich gucke jetzt hier mal drauf, irgendwie America, What Time Is Love und The KLF.
KLF. Cool. Hätte ich jetzt bei Andreas auch gesagt.
Unfassbarer Song.
Ja. KLF ist ein unfassbarer Song. Das ist einer, der mir wieder vergegenwärtigt worden ist. Ein zweiter ist vom Bandits Soundtrack Catch Me, Don't Forget Me mit Jasmin Tabat dabei. Und Fools von Alphaville. Das war damals nur als Guilty Pleasure von mir auf der einen CD gewesen. Den kannte ich vorher wirklich nicht, weil Alphaville waren durch zwei andere Songs berühmt, aber den höre ich bis heute noch.
Das war auch kein Hit, glaube ich.
Das war ein Song.
Ja, auf jeden Fall. Aber das war, glaube ich, auch was die Bravo-Hits ausgemacht hat. Du hattest es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass sie auch da Songs draufgenommen haben, wo man gesagt hat, okay, das könnte was sein, aber eben nicht so ein Hit, ne, nicht so die sichere Sache, so wir nehmen jetzt die Hits der letzten 2, 3, 4 Monate und packen die da drauf, dann geht das schon ab, sondern auch Songs, die auch vielleicht gar keine Hits dann waren, aber trotzdem gute Songs. Also war man da auch so ein bisschen zielsicher in der Auswahl der Songs dann auch?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, die waren sehr, sehr treffsicher, was neue Songs angeht, was neue Künstler angeht, und haben gerne auch mal vor, bevor wirklich Künstler groß geworden sind, hatten sie diese Künstler. Und wie gesagt, das alles dreht sich dann auch um die Kelly Family, die durch die Bravo groß gemacht worden ist. Und Jenny wäre vielleicht nie so ein großer Kelly Family Fan geworden, wie sie es dann wurde, wenn es die Bravo nicht gegeben hätte und wenn es die Bravo jetzt nicht gegeben hätte.
Also, definitiv, ja.
Ist ja auch total passend, ne? Also du hast ein Heft, wo du die ganzen Stars schon zeigst, und dann machst du da einen Sampler zu, und zu einer Zeit, das müssen wir vielleicht auch nochmal deutlich machen, Musik war ja entweder, also Radio war natürlich noch viel, viel wichtiger damals. Andreas hat vorhin schon MTV erwähnt, also irgendwie auch Musikvideos waren seit den 80ern auch ein großes Thema, aber wir hatten ja Musik nicht immer und überall zwangsweise dabei, wie heute, ne, mit irgendwelchen, mit Spotify, Apple Music und Co., sondern mussten uns entweder selber sowas zusammenstellen, irgendwie Mixtapes machen oder irgendwie Mix-CDs dann später. Und da war das schon klasse, wenn man, oder aus dem Radio aufnehmen, ne, in der Hoffnung, dass niemand reinquatscht.
Es waren 40 Songs drauf, und es war damals, ja, weiß ich nicht, 36, 37 D-Mark gekostet. Ja. Das konnte gut, man, ne, sich vom Taschengeld dann wirklich nochmal leisten, und man hatte dann den Querschnitt über das, was in den Charts abgegangen war. Und wenn wir bei den Bravo jetzt sind, eine Ausgabe müssen wir tatsächlich erwähnen, weil der haben wir 2 Podcasts gleich gewidmet. Das war die Bravo Hits 26, die bis heute am meisten verkaufte. Bravo Hits, die damals, also ein Banger nach dem anderen, das muss man schon so sagen.
Große, ja, Sommerausgabe.
Ja, die große Sommerausgabe, und die hat uns 2 Ausgaben wirklich ganz, ganz, oder 2 Podcasts großen, großen Spaß gemacht, mit angefangen bei Lou Bega mit Mama Number 5, und auf der zweiten CD, der letzte Song, sind die Öler Palömer Boys.
Öler Palömer Boys.
Oh, dann, ja, 40 Hits dann abgeschlossen haben. Dann.
Sehr schön, ja. Also man hört es schon, es war ein Querschnitt, ging durch alle musikalischen Schichten, wenn man so sagen, durch, ja.
Ja,
Mambo Number 5.
Oh, ja, Mann. Das Ding lief auch hoch und runter damals.
Ja.
Ja. Ich möchte hier aber nicht als der Kelly Family Fan in Erinnerung bleiben.
Entschuldigung.
Eurer Hörerschaft.
Dann darfst du das gerne erweitern.
Ja, also, ich möchte absolut den Musikgeschmack höher, also in ein späteres Alter hochkorrigieren.
Mhm.
Aber das wollte ich nämlich auch noch im Zuge dessen sagen, dass man ja dann Musiksendungen aufgenommen hat aus dem Radio. Ich habe damals, Freitagabend lief auf Enjoy, ich bin in Hamburg aufgewachsen, eine Hip-Hop-Sendung 2 Stunden lang mit amerikanischem Rap, der jetzt so auch nicht auf MTV lief. Und da habe ich dann die 2 Stunden auf Kassette aufgenommen und dann versucht, mit meinem bisschen Englisch, versucht, das zu übersetzen oder mitzurappen. Gut, dass es nicht geklappt hat. Also da waren ja auch einige zotige Texte bei. Aber umso schöner, dass die Bravo dann ja auch noch zusätzlich zu Bravo, wir wissen alles über die Stars, wir wissen, wie die leben, wie die auf Tour gehen, was die privat machen. Ihr könnt die Songs auf der Bravo jetzt hören. Und hier habt ihr noch Songtexte und auch noch ins Deutsche übersetzt. Mehr schlecht als recht oft, aber das war auch ein guter Service der Bravo.
Absolut, absolut, ja. Ja, also
wer hätte den Text von Informer von Snow wirklich rausfinden können, wenn es nicht über die Bravo dann als Text dann abgedruckt worden wäre?
Ja, aber das ist ja auch, gerade bei Rap und Hip-Hop ist es ja so, also gerade da sind die Texte ja sehr wichtig. Also eigentlich, ich hatte mal eine Hip-Hop-Phase in den, ja, so Ende der 80er, Anfang der 90er, wo ich mich da ein bisschen beschäftigt habe und auch dann immer daran interessiert war, eben halt einfach auch, weil die ja was erzählen wollten. Das ist ja so das ist ja quasi die Idee dahinter. Also noch mehr als vielleicht in andere Musiker, wobei da wollten auch viele was erzählen, ne? Aber war aber schwer zu verstehen und zu übersetzen, weil viel Slang und so weiter, da war das natürlich ein super Service. Und gerade wenn man da so als, ja, mit seinem Schulenglisch, was man dann vielleicht so 1, 2, 3, 4, 5 Jahre schon gelernt hatte, daran ging, dann war das schon viel wert, ja, definitiv. ja, ein Rundum-Service eigentlich, ne, zu Künstlern inklusive Bravo-Hits und Texten im Heft mit deutscher Übersetzung.
Total.
Ja. Bleibt kein Wunsch offen. Und ja, wie gesagt, Informa, wer mal, ne, ich weiß nicht, wir müssen mal gucken, welche Bravo-Ausgabe das ist.
Informa war nie drauf.
Ach so, nee, ja, schade.
Bei Snow hatten sie einen zweiten Song und der war, glaube ich, kompletter Käse.
Ja, das ist auch, also Snow war, glaube ich, auch so ein One-Hit-Wonder. Ne? Das hat es dann, ja. Aber gut, ich meine, da trotzdem kann man sagen, die Bravo hat es versucht. Also, ne? Und der Song wäre wahrscheinlich auf keinem anderen Sampler dann drauf gewesen.
Auch eine Besonderheit.
Ja.
Ja, vielen Dank. Habt ihr, Jenny, Andreas, habt ihr zu Bravo Hits noch was ihr loswerden wollt?
Ich wüsste gern, vielleicht hat es einer von euch offen, wie die aktuelle Bravo Hits aussieht. Das müsste ja dann 150 sein. 135.
Ich muss noch was loswerden. Snow Informer war auf der Bravo Hits 4 und es war mit Special Snow Talk mit dabei. Und das haben wir auch im Podcast damals gehabt.
Snow Talk.
Wie Snow die Leute begrüßt hat auf der Bravo Hits.
Richtig.
Es war auf der Bravo Hits 4. Es tut mir leid, es war eine Fehlinformation.
Okay, aber das macht ja nichts. Aber das ist ja auch eine schöne Information, dass man da auch noch so ein bisschen so ein Goodie noch mit zugepackt hat, indem man persönliche Ansprache, was hat das Ganze natürlich auch ein bisschen exklusiv gemacht, vielleicht auch nochmal ein Verkaufs- oder ein Kaufargument geliefert den Leuten, den Fans von Snow.
Aber also wir sind im Moment bei Bravo jetzt 134.
Ja.
Fängt an mit Calvin Harris und Jazzy. Justin Bieber featuring Nicki Minaj ist mit dabei. Kitschkrieg, Blumengarten, Shirin David. Muse ist mit dabei, mit Nightshift.
Mhm. Muse
sogar. Ja,
Nikos, oh, cool. Nikos Santos natürlich.
Ja.
Jennifer Lopez und David Guetta. Bruno Mars.
Ja.
Die Toten Hosen.
Oh, ja.
Ja.
Da ist ja sogar für uns was dabei.
Ja, aber vieles erwartbar. Aber.
Und Helene Fischer heute Nacht wird als letzter Song.
Ja, gut, die darf dann natürlich auch nicht fehlen, ja. Hm. Ja, aber es ist ein Querschnitt. Also das, wie jetzt, was du hast es gerade wieder aufgezählt, da ist eigentlich alles irgendwie dabei. Also sogar Muse.
Also uns wurde damals auch gesagt, es gibt halt immer noch eine sehr, sehr große Sammlerschaft von diesen Bravo-Hits. Die haben ihr CD-Regal voll mit diesen Bravo-Hits und die wollen natürlich keine Ausgabe vermissen oder missen. Und deswegen werden die dann immer noch in diesem Maße gekauft und die Bravo Hits ist seit ihrer Ausgabe 2 immer auf Platz 1 der Charts gewesen. Immer.
Krass. Okay.
Puh. Schon bemerkenswert, ja.
Ja. Ja, hätte ich nicht erwartet. Also, dass es vor allen Dingen heute noch so, noch immer so gut läuft und dass sich das immer noch lohnt. Aber die bringen die auch weiterhin nur auf CD jetzt, oder? Mhm.
Ja, sie hatten zum 40-jährigen Jubiläum hatten sie eine dreifache LP. Aber ansonsten bringen sie es nur auf CD raus.
Ja. Okay.
Cool.
Ja. Ja, dann schließen wir mal das Kapitel Bravo Hits und kommen mal zum Thema, da haben wir ja schon zwischendurch so ein bisschen drüber gesprochen, ist vielleicht auch relativ kurz, Kontroversen und Skandale in der Bravo. So ein paar Sachen hatten wir schon. Also alles zum Thema Sexualität, wo sich natürlich irgendwie die Sittenwächter der Republik dann immer drüber aufgeregt haben. Irgendwie Sachen auch, Olaf hatte das vorhin genau, es gab auch Sachen, die mal indiziert waren, irgendwie Artikel, wo es um Selbstbefriedigung ging oder so. Das war aber in den 70ern, ne? Also dann gab es so ein Bericht über die Metalband Gwar, der war irgendwie da, gab einen Anstoß. Mhm. Und immer mal wieder so der Love and Sex Report. Fällt euch irgendwas ein, Jenny? Irgendwas so an Skandelchen und Kontroversen rund um die Bravo?
Nicht rund um die Bravo, aber es gibt auf jeden Fall einen Skandal, den die Bravo mit initiiert hat. Und das ist ein Krieg, ein Zwist zwischen Oliver Petzuka damals, und Thomas D. von Fanta 4.
Ach ja.
Die sollen sich offenbar spinnefeind gewesen sein. Und im Nachhinein hat man erfahren, und es gab sogar ein Gespräch von der Bravo angeführt, dass die Bravo sich mit beiden an einen Tisch setzt. Und dann wird mal aufgeklärt, was ist denn eigentlich das Problem? Ein Schlichtgespräch. Und es gab nie einen Konflikt, wie beide dann später gesagt haben. Das wurde hochgekocht von der Bravo. Was fand ich ganz amüsant.
Mega, okay. Andreas?
Die Geschichte rund um die Ärzte ist, glaube ich, eine ganz relativ bekannte Geschichte. Die Ärzte sind auf diesen Zug aufgesprungen. Sie wurden abgebildet in der Bravo. Und ich glaube, das hat der Bravo Also ja, da musste sich die Bravo dann auch dran gewöhnen, dass sie die Ärzte damals noch vor ihrer Trennung im Magazin hatten und sie wurden gefordert, die Ärzte, und sie haben es damals auch mitgemacht, aber irgendwann hat die Bravo dann Berichte gebracht, wo sie Farin Urlaub als Schläger, als jemanden, der Gewalt anwendet, dann gebracht haben in ihrer Zeitung. Und da haben die Ärzte dann den Kontakt abgebrochen und gesagt, hier, von uns bekommt ihr gar nichts mehr. Und ich fand das damals sowieso eine sehr komische Zweierbeziehung, die Ärzte mit den Toten Hosen hatten, weil bei den Ärzten, ja, sie hatten sehr viele Teenies auch als Fans, aber dass sie sich dafür dann damals hingegeben haben, das fand ich dann etwas inkonsequent. Und irgendwann haben sie sich dann komplett davon losgesagt. Aber das war also einer der Skandale, an die ich mich erinnern kann, der Verriss der Bravo Richtung Ärzte und vor allen Dingen Richtung Farin Urlaub.
Ja, da hat die Bravo auch gerne so ein bisschen auch mitgemacht bei solchen Sachen, ne? Also es gibt aktuell in der Mediathek diese sehr gute Dokumentation Bravo Headlines, Hypes und Herzschmerz. Das sind so drei Folgen, eine halbe Stunde.
Wo sich Angelo Pelli darüber äußert, dass...
Das ist mir im Gedächtnis, wo du gerade die Ärzte angesprochen hast, wo er sagt, ach, die Ärzte, das ist doch eh alles, das ist ja alles nur Fake hier und die können ja nichts, so ungefähr. Da habe ich auch gedacht, hupsala, was ist denn da passiert? Aber auch so diese Geschichte mit Monroes, die Popstars-Gewinner-Band, und dann hat Bushido drei von denen, die eben nicht gewonnen haben, noch genommen, hat daraus eine eigene Girlband gemacht und die hatten natürlich Beef, das war ja klar. Und auch diese Geschichte mit Echo Fresh und Cool Savas, der eigentlich Echo Fresh, also der hat den Echo Fresh so ein bisschen ja gefördert und der war, hat sich dann tierisch darüber aufgeregt, dass Echo Fresh dann ja in die Bravo quasi reingekommen ist, was ja damals, glaube ich, auch nicht ganz so leicht war, da so in Viva und Bravo so reinzukommen in diesen Mainstream. Die haben sich dann auch so ein bisschen angezickt, könnte man sagen. Ja.
Ja, fällt überhaupt euch so auf, als diese Deutsch-Rap-Geschichten, dass die dann plötzlich in der Bravo stattgefunden haben, also in so einem Medium. Ich glaube, das war wahrscheinlich für diese Szene, bin da nicht so drin, aber das war schon auch ein Affront erstmal, oder? Mhm. Jenny?
Es gab auch eine Bravo Hip-Hop, glaube ich, hieß die, Sonderheft. Ah, okay. Die war natürlich nicht ernst zu nehmen, wenn man wirklich Rap gehört hat. Aber es hat immerhin...
Es war nicht underground
genug. Es war, also wenn da die Fanta 4 stattfinden, weiß man eigentlich schon, womit man zu tun hat. Aber das immerhin... gab es dann so eine Art Übersicht über auch diese Musikrichtung, was ja auch in Ordnung ist. Also natürlich sind die auf den Zug aufgesprungen, das wurde populär irgendwann und gerade in Deutschland dann auch wieder deutsche Musik, war ja eine Zeit lang gar nicht, und dann kam auf einmal wieder deutschsprachige Musik auf in Form von Hip-Hop. Das wollten sie natürlich nicht verpassen, aber auch so Skandale wie, also einer der größten deutschen Pop-Skandale, diese Trennung von Tic-Tac-Toe in den 90ern, damit hat die Bravo wahrscheinlich auch ein halbes Jahr die Titelseiten gefüllt und das haben die dankbar mitgenommen.
Ja gut, das ist natürlich ein gefundenes Fressen dann natürlich, das ist klar, ja.
Live im Fernsehen.
Oh Gott. Wenn sie wirklich Freunde wären, würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
So nämlich.
Das ist Zitat, haben Andreas und ich auch den Podcast beendet, genau. Ja, genau. Auseinandergegangen.
Ja. Oh Mann, ey. Aber ihr habt euch Gott sei Dank nicht zerstritten, das ist ja schon mal. Das ist ganz, das beruhigt uns ungemein, ja. Ja, Skandale, Kontroversen, Dennis.
Ja, ansonsten
auch
so.
Dafür war die Bravo sicherlich gut. Naja, wir haben ja schon drüber gesprochen, sie haben viel gepusht, haben natürlich damit auch für Auflage gesorgt und das gehört dann eben auch dazu, nicht?
Ja, genau.
Eigentlich war auch so ein bisschen die Darstellung, wir hatten es ja vorhin auch schon mal so angesprochen, auch so gerade so diese Sexualisierung von jungen weiblichen Künstlerinnen und so, das war schon schwierig, nicht?
Wer waren die Bravo-Redakteure, ne? Also
ja, alte weiße Männer.
Wahrscheinlich schwerpunktmäßig.
So mehr oder weniger.
Ja, aber es gab eben auch...
Nicht nur.
Andere, genau. Also umgekehrt war es ja auch so, dass junge Künstler, männliche Künstler ja Single sein sollten, also möglichst genau. noch zu haben für die Fans.
Ja. Sagte nicht ja schwul auch. Sein durften zum Beispiel. Genau. Also ja. Auch das, glaube ich, ein Riesenthema für die eine oder andere Boyband.
Es gab zum Beispiel, war das, wenn ich mich richtig erinnere, Andreas, haben wir drüber gesprochen, Kim Frank von Echt war doch dann damals mit Eni van de Maiklokjes zusammen. Und ich glaube, dass die Bravo das anfangs nicht unterstützen wollte, dass die beiden so in die Öffentlichkeit gehen. Das ist aber jetzt ungegoogelt, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, dass das eben, dass sie Kim Frank auch als Single behalten wollten auf ihren Titel.
Ja, also sie wollten auf jeden Fall die meisten als Single behalten. Das wollten ja auch die Managements damals bei Take That etc. wollten sie auch, dass sie alle Singles bleiben. Da bin ich jetzt leider auch überfragt.
Ich glaube, Oli P. hatten sie da auch, das war in dieser Dokumentation, dieser dreiteiligen auch drin, dass der da auch, also dass es da auch besser war, dass er, wenn er mal nicht, also wenn er Single ist, aber die haben natürlich auch dann, sie sind natürlich auch dann konsequent gewesen und haben dann natürlich auch, wenn dann eine Beziehung da war und mit heiraten und Kindern und so, das dann natürlich auch alles verfolgt, ne? Also da waren sie dann ja auch konsequent und haben.
Wenn man das zugelassen hat, ne?
Aber. Wenn man das zugelassen hat, aber das.
Jenny gerade gesagt hat, Eni van de Maiklokjes in einem Interview mit Spiegel. Ich habe das eigentlich immer sehr gut in der Hand gehabt. Als ich mit Kim Frank von Echt zusammen war, hat das irgendwann die Bravo-Redaktion spitz gekriegt. Da wurde ich dann gefragt, warum ich das nicht erzählt habe. Das geht doch keinen etwas an. Da ist für mich die Grenze. Ich zeige euch gerne, wie ich lebe und wo ich einkaufe, aber doch nicht, wie ich Sex mache.
Oha, okay. Na gut.
Ja gut, das wollte die Bravo natürlich auch mal alles wissen. Ne? Das gehörte auch dazu. Ja.
Tja. Weil du das wissen wolltest, Olaf. So.
Weil wir das wissen wollten, ja.
Weil wir das wissen wollten, ja. Naja gut, klar, wenn man die Stars irgendwie oder die jungen Stars, die nicht unbedingt immer so viel älter waren, als man selber dann doch irgendwie angehimmelt hat, dann war man vielleicht auch ein Stück weit daran interessiert, was die so beziehungstechnisch machen.
Das stimmt.
Na, selbstverständlich. Ja, erfahren wir das über Social Media und erzählen sie uns ja auch, wenn wir es nicht wissen wollen.
Genau, heute ist es umgekehrt.
Heute kann man nicht ausweichen.
Kann man nicht ausweichen, dann erzählen sie es an bei Instagram, genau.
Ja, Olaf, lass uns mal auf die Zielgerade
einbiegen, Endspurt sozusagen. Ja, das ist, denn die Bravo gibt's ja immer noch, ist immer noch eine klassische Jugendzeitschrift, allerdings auch nicht mehr so das kulturelle Machtzentrum, das sie so in den 80er, 90er Jahren dann eben waren, erscheint immer noch monatlich. Und die verkaufte Auflage liegt aktuell bei rund 45.000 Exemplaren pro Monat. Da sind wir wieder so ein bisschen, das ist so diese
berühmte Kurve.
Ja, da sind wir wieder in den Anfängen, aber das ist auch klar. Es geht inhaltlich immer noch um dasselbe, wie es schon seit Jahrzehnten eigentlich die Bravo ausgemacht hat. Popstars, Musik, Serien, Filme, Liebe, Freundschaft, Körper, Identität, Mode, Beauty. Dr. Sommer gibt es auch immer noch. Aber die Bravo versucht natürlich auch als digitale Marke relevant zu bleiben. Es gibt die Seite bravo.de. Da gibt's auch neue Inhalte täglich. Ihr beiden, wann habt ihr euch die letzte Bravo gekauft oder gelesen?
Ich 2022. Als ich für den Podcast, für den Podcast alte
Recherche,
Ausgaben.
Dann, zu Recherchezwecken,
genau. Ja, genau, als wir für den Podcast alte Ausgaben dann noch gekauft haben.
Ja.
Findet überhaupt nicht mehr statt. Also die Bravo findet an sich nur noch über die Bravo-Hits meiner Meinung nach statt. Ich bin wirklich bass verwundert, dass sie offensichtlich noch eine Auflage von 45.000 hat. Gebe ich ganz offen zu. Sie ist, also der Begriff Bravo ist jetzt noch eine Hülle. Und sie feiern 70 Jahre und natürlich kann man mit einer gewissen Nostalgie daran gehen an das Thema, aber sie hat heute keine Relevanz mehr. Und das muss man dann auch so deutlich sagen und so deutlich benennen. Sie ist dann links und rechts überholt worden vom Internet dann auch, ja. Und sie ist, der Name ist, glaube ich, das Wichtigste noch. Und dass der Verlag das immer noch ausschlachtet mit den Bravo-Hits-Partys etc., das ist auch alles in Ordnung so. Da kann man ja auch die Nostalgie so ein bisschen bringen. Aber die Bravo an sich hat keinerlei Einfluss mehr oder Relevanz mehr. Ist jedenfalls meine Meinung. Ich weiß nicht, wie Jenny das sieht.
Oder ihr seht. Absolut, ja. Gibt es ja auch Interviews zu jetzt, also zum 70-jährigen Jubiläum gab es ja auch einige Und junge Menschen wissen nicht mal mehr mit der Marke Bravo was anzufangen, vielleicht noch von den Eltern dann. Aber auch in meinem Familienkreis, wo es jüngere Verwandtschaft gibt, ist das auch gar kein Thema mehr. Sie haben ja versucht, relativ früh auch ihre ganzen Online-Kanäle gut aufzustellen und das alles, die Marke rüberzuziehen auf Social Media. Ja. Ich glaube aber, dass man das anders hätte machen müssen. Also eine ganz neue Idee schaffen und nicht einfach das Analoge ins Digitale ziehen. Und das haben sie irgendwie ein bisschen verpasst. Man könnte ja zum Beispiel auch hier eine kostenlose Idee, dass man die Bravo Photo Love Story einfach als Social Media Daily Soap macht oder sowas. Ne? Das ginge ja auch, sowas gibt's ja.
Es würde sich anbieten. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen die Verbindung zu den frühen, ne, gute Zeiten, schlechte Zeiten und so hergestellt. Ich meine, das gibt's immer noch. Ne? Unter uns gibt's auch immer noch. Es gibt alles, was zählt. Also da gibt's ja, ich sag mal, diese etwas einfacheren Geschichten, die da erzählt werden, das kann man immer noch machen. Das ist eine gute Idee, ja. Vielleicht müssen wir da mal anrufen, mal nachfragen. Oder mal eine E-Mail hinschreiben.
Fax geht nicht mehr, das ist
Warum war denn, ja, entschuldige, Dennis.
Ich habe gerade noch mal so überlegt, 45.000 Auflage, findet die im Leserkreis daheim statt mittlerweile? Kann ich die in der Arztpraxis vielleicht lesen oder so? Nein.
Ich glaube auch nicht, dass die in den Lesezirkeln oder so ist.
Habe ich auch nie gesehen.
Ja, nicht, okay. So Gala und so, aber Bravo.
Ich glaube, online kann man die auch lesen. Ne? Aber, naja, egal. Olaf.
Aber die Bravo war ja mal was Besonderes. Was hat sie denn aus eurer Sicht so zu etwas Besonderem gemacht? Ich meine, wir haben ja auch schon über einiges gesprochen, aber habt ihr vielleicht noch irgendwie so ein Gesamtfazit, was die Bravo so besonders gemacht hat, als sie noch relevant war?
Was sie ja lange war.
Ja,
ich glaube, es war das erste Magazin, also erstmal war es eine globale Marke, eine weltweite Marke aus Deutschland heraus, mit der höchsten Auflage in der Popkultur. Und sie hat eben so viele Themen vereint, nicht nur Film, Fernsehen und Musik, sondern auch Sexualität, Tierschutz, psychische Gesundheit, was so komplex noch nie in einem Magazin stattgefunden hat. Also es war für alle Lebenslagen was da und jeder hat sich da gefunden.
Sie hat Jugendliche das erste Mal wirklich ernst genommen. Ja. Also das ist so das, wo ich dann das subsumieren würde, dass ein großer Querschnitt an Jugendlichen, natürlich gab es diverse Jugendliche oder Gruppen von Jugendlichen, die gesagt haben, geh mir weg mit der Bravo. Aber prinzipiell haben sich da sehr viele angesprochen gefühlt, gesehen gefühlt. Und sie hat die Jugendlichen insgesamt ernst genommen. Das wäre mein Fazit.
Ja gut, das hat sie dann wahrscheinlich auch von anderen Jugendzeitschriften, die es ja auch gab, dann wahrscheinlich unterschieden. Ne? Also das vielleicht bei anderen nicht so war. Sie waren doch die Ersten, ja, genau. Ja gut, warum die Bravo heute nicht mehr, oder warum das so heute nicht mehr funktioniert, haben wir ja auch schon ein bisschen erörtert. Ne? Ich meine, das Internet ist halt irgendwie dazwischen gekommen und Print, sagtest du, Andreas, ist eh schwierig. Also wir sind sogar erstaunt darüber, dass es überhaupt noch eine Auflage von tatsächlich 45.000 Exemplaren gibt. Ich denke mal, da brauchen wir dann auch nicht mehr so viel zu sagen, weil das ist wahrscheinlich offensichtlich. Ja. Ihr Lieben, das war unsere Folge zum 70-jährigen Jubiläum der Bravo. 70 Jahre, meine Güte. Die zeitweise einflussreichste und auflagenstärkste Jugendzeitschrift Europas. Und wir hoffen, euch da draußen hat's gefallen. Uns hat's auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen vielen Dank an euch beide, Jenny und Andreas. War uns eine große Freude, mit euch da in die deutschen Jugendzimmer der 80er und 90er abzutauchen. Und vielen Dank dafür, dass ihr da wart.
Wir haben zu danken.
Großen Spaß gemacht, ja.
Sehr schön. Und
Jenny ist nicht die ganze Zeit Candy Family Fan geblieben. Sie hört ganz tolle Musik.
Ja, gut, dass wir das hier nochmal erwähnen. Das möchten wir an dieser Stelle auch nochmal festhalten. Genau. Also falls der Eindruck entstanden sein sollte, dass Jenny eigentlich hauptsächlich nur Kelly Family hört, dann stimmt das nicht. Ja, das könnt ihr aber auch sicherlich, das werdet ihr sicherlich auch feststellen, wenn ihr den Podcast Die Bravourösen 90er nochmal nachhört. Denn ich glaube, da wird es dann sicherlich offensichtlich. Ja, Von unserer Seite können wir sagen, mehr Zeitschriften Nostalgie hatten wir auch schon mal. Die gibt's in unserer Lütje-Lage Folge 16 vom 4. März 2022. Die heißt, was liest du denn da? Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ja, wer mehr vom kleinen und großen HSV und Sportarten aus aller Welt hören möchte, dem sei natürlich auch der Podcast Die Wohngemeinschaft mit Tobi und Andreas ans Herz gelegt. Ein Podcast, den ich auch immer sehr gerne höre. Das ist sehr unterhaltsam. Und ja, wer keine Sondersendung, falls es auch nochmal wieder eine geben sollte, von Die bravourösen 90er verpassen möchte, sollte euch auf Instagram folgen. Da gibt's auch einen Account, der heißt auch, glaube ich, die bravourösen 90er heißt er nicht. Wie heißt er denn?
Hier kommt Bravo.
Hier kommt Bravo heißt er,
hier
genau.
Hier kommt Bravo, so, ja. Wird reaktiviert gerade wieder.
Ja, ich habe schon vorhin eine Story gesehen. Da gab es wieder was, da hatte nämlich Blümchen Jasmin Wagner etwas zu 70 Jahre. Bravo, da habe ich mich auch gefreut.
Die wir im Interview hatten.
Ja, richtig, genau. Das sei auch noch erwähnt. Auch was ganz Besonderes. Da gab es nämlich auch ein Interview mit Jasmin Wagner. Sehr gut. Das verlinken wir dann auch alles nochmal in den Shownotes. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung. Natürlich am besten mit 5 Sternen, falls euch die Folge gefallen hat. Und ein bisschen Liebe für die Nerds von der Leine. Und falls ihr Lütje-Lage noch nicht abonniert habt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Neue Folgen gibt's mehr oder weniger regelmäßig. Wir versuchen es auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und in eurem Podcatcher. Ja, das war's für heute. Vielen Dank, Jenny. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Dennis.
Danke, Olaf.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Super.
Dann leg mir jetzt mal eine Bravo-Hits ein. Macht's gut.
Ja.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao. Tschüss.